I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films, dem Filmpodcast. Wir schauen Filme und besprechen sie dabei. Und heute haben wir Der Pate, The Good Father im Original, von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1972. Und Markus hat sich diesen Film ausgesucht. Markus, warum schauen wir heute Der Pate?
Ja, hallo auch erstmal von mir. Die Frage ist ja eigentlich schon fast mit dem Filmtitel beantwortet. Der Pate ist für viele einer der besten mindestens Mafia-Gangsterfilme aller Zeiten, wenn nicht sogar für einige einer der besten Filme aller Zeiten, würde ich mich auch in beiden Fällen dazu zählen, geht jetzt stramm auf die 50 Jahre zu und ist aber bis heute noch prägend, wie wir oder die Öffentlichkeit das Bild von Mafia haben, das Bild auch von Mafia-Filmen haben, ist immer noch die Blaupause dafür eigentlich, wie so ein Mafia-Film grundsätzlich aufgebaut sein sollte, wie die Rollen da verteilt sind, wie die Figuren auftreten, welches Selbstbildnis die Mafia in diesen Filmen transportieren soll. Und da es ja nun auch ein sehr häufig genutztes Genre ist, dachte ich mir, wenn wir schon mal einen richtigen Mafia-Film nehmen, dann nehmen wir auch den Mafia-Film jetzt zu Beginn.
Und in diesem Fall ist es Der Pate. Und ganz kurz der Hinweis, unser Projekt kann jetzt auch bei Steady unterstützt werden. Der Link dazu steht auf unserer Website iwenttofilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Und heute schauen wir die DVD von Der Pate.
Genau. Und wir sehen uns dann doch aufgrund der Tatsache, dass wir das Ganze ja mit Knopf im Ohr hören, die Neusynchro an von 2008, glaube ich.
Genau, richtig. Das ist aber im Prinzip auch nur für uns erstmal relevant. Für alle, die mit uns den Film schauen, ihr könnt natürlich auch eine andere Audiospur wählen. Oder
am besten natürlich unsere Audiospur.
Ja, genau, unsere Audiospur. Das ist richtig. Aber auch wenn man den Film kennt, kann man natürlich auch uns so hören. Das ist auch immer eine Empfehlung, denn da kann man auch den Film ganz gut nacherleben.
Ja, kurze Frage. Hast du irgendwas, was du vorab sagen willst?
Ja, und zwar ich muss sagen, wenn ich weiß, wir besprechen einen sehr, sehr langen Film oder generell es gibt jetzt einen langen Film zu gucken, dann habe ich immer erstmal sehr viel Respekt davor und es ist wirklich nochmal schwerer, sich darauf einzulassen. Und mir ist aber nochmal aufgefallen, gerade jetzt in der Vorbereitung nochmal, dass man solchen Filmen die Zeit geben muss und man dann aber auch viel tiefer eintaucht, weil man einfach mehr Zeit hat, auch einzutauchen. Und deshalb glaube ich, ist das sicherlich ein Film, der mit seinen fast 3 Stunden auch wunderbar ins Kino passt. Oder halt auch, wenn man sich gut zusammenreißt, das Handy beiseite legen kann, um diesen Film am Stück mal zu gucken, zu Hause. Das ist natürlich immer so eine Herausforderung. Aber dann fühlt man irgendwann mehr mit im Film und es ist nicht so kurzweilig. Und ich muss sagen, das ist, sag ich mal, so eine Sache, die ich vorab noch mal erzählen wollte.
Man kann ja auch die ganze Trilogie mal am Stück gucken. Das werden dann, glaube ich, so an die 9 Stunden sein.
Ja, okay, das ist schon mehr. Das ist schon
Tageswerk.
Und da kommt man schon in die Überstunden, ne?
Ja, genau.
Bei I Went to Films haben wir ja schon einige Filme besprochen, auch unterschiedlichen Genres. Und gerade wenn ihr den Film gut kennt und präsent habt, dann gibt es einen kleinen Tipp. Dann könnt ihr unsere Folgen auch sehr gut nur als Audio hören und nicht zwangsläufig den Film dabei gucken. Und gerne auch wenn gerade die Zeit knapp ist, auch mit mehrfacher Geschwindigkeit. Das klappt ganz gut. Bei vielen Playern kann man nämlich die Geschwindigkeit einstellen und so 1,5-fache oder sogar 2-fache doppelte Geschwindigkeit. Das regt das Gehirn unfassbar an, den Film nochmal vor seinem inneren geistigen Auge nachzuempfinden.
Genau.
Alles klar, dann zähle ich jetzt ein. Ich zähle von 3 rückwärts, von 3, 2, 1 und auf Los drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, los.
Ja. Und wir fangen an mit dem Paramount-Logo.
Genau, die Sterne fliegen durch den Himmel und umschließen das, den Schriftzug Paramount und den Berg. Ich finde, es fängt und sehr langsam an eigentlich alles, ne? So
ja,
das
ja.
Logo, so in dieser Stille. Und
genau, jetzt haben wir ja die Musik das erste Mal.
Genau, und auch noch vor dem Bild, ne? Das ist vielleicht noch auch ein wichtiges Detail.
Ja, vielleicht so als eine Art Ouvertüre so ein bisschen.
Ja.
Und auch die der Vorspann, einfach nur weiße Schrift auf schwarzem Grund. Mario Puzos, The Godfather, war übrigens ein Wunsch von Coppola, dass Mario Puzos Name als Top-Title erwähnt wird, der ja die Romanvorlage geschrieben hat und auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und das Logo, was wir gesehen haben mit den Puppenspieler, das ist auch tatsächlich von der Erstauflage des Romans vom Buchcover entlehnt. Ja, und jetzt haben wir diese erste Szene, die man beim ersten Schauen noch gar nicht so richtig einführen kann oder so richtig einordnen kann, was da eigentlich passiert gerade. Wir sehen diesen durchgehenden Zoom heraus von der Person, die gerade spricht, wofür man übrigens computergesteuerte Linsen verwendet hat damals schon.
Ah.
Und das ist interessanterweise auch nicht der ursprüngliche Beginn des Films gewesen. Da gab es ursprünglich die Idee, mit der Hochzeit anzufangen. Also das ist zwar auch Teil der Hochzeit, aber ich meine jetzt, dass man die Hochzeit sieht.
Genau, dass man ja draußen ist.
Und dann hat aber jemand Coppola darauf angesprochen, gemeint, wie gut er doch den Anfang für Patton geschrieben hätte, 2 Jahre vorher. Und dann hat er das nochmal umgeschrieben und ist in diese Szene gegangen. Die finde ich persönlich auch ein bisschen besserer Einstieg ist, weil er doch besser das eigentliche Thema des Films, nämlich diese Mafia, zeigt.
Ja, und auch gleich diese große Frage, er möchte ja Gerechtigkeit, darauf will er ja hinaus. Genau. Und ich muss sagen, als ich das gesehen habe oder wenn ich das sehe, dann denke ich, meine erste Assoziation ist eigentlich so wie so ein Erzähler, der sagt, der seine Geschichte erzählt in so einem Interview.
Ja, das und ist dann, es, ja.
Genau, das ist es, aber es geht ja gar nicht um ihn. Sondern wir gucken ja jetzt erst Don Vito über die Schulter.
Genau.
Und wir haben ihn ja noch gar nicht gesehen.
Genau. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was das eigentlich für eine Situation ist. Also man genau. Man kann sich's vielleicht denken, wenn man den Filmtitel kennt, aber ansonsten. Ne? Und dieser Zoom geht immer noch weiter, ne? Dieses Rauszoomen.
Ja. Das stimmt.
Jetzt hören wir den Namen Don Corleone. Und er fragt tatsächlich die erste wichtige Frage, ne? Warum gehst du zur Polizei und nicht zuerst zu mir? Ja, also wir sehen, der Don sieht sich als außerhalb des Rechtssystems stehend. Was insofern ja ganz interessant ist. Damit auch als außerhalb der eigentlichen Gesellschaft. Und als Teil von einer Parallelgesellschaft. Und jetzt sehen wir ja Marlon Brando das erste Mal von vorne. Was, finde ich, jedes Mal beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass er noch nicht mal 50 war, als er den Film gedreht hat.
Ja, aber Marlon Brando, muss man ja auch sagen, ist so ein Schauspieler, den musst du eigentlich nur hinsetzen.
Und, ja, ja, klar.
Ne, und der dann war. Funktioniert das. Was ich hier auch ganz schön finde, dass er mit diesem Kätzchen auf der auf dem Schoß,
sag ich mal, schmust. Gibt ihm so was Menschliches, ne?
Genau, richtig. Also er kann ihm quasi keinem Wesen irgendwas zu Leide tun.
Das war übrigens ein Streuner.
Den wir eingesetzt haben?
Ja, den sie dann gefunden haben und dann haben sie ihn halt mit eingebaut.
Finde ich gut. Also passt super. Und was ja auch ganz schön ist, diese rote Rose an seinem Smoking, so in der Nähe des Herzens.
Ja, gibt natürlich noch so ein gewisses Foreshadowing, was später noch mit ihm passieren wird. Und ist natürlich noch ein schöner Farbgebungselement in diesem
Natürlich.
Schwarz-Weiß.
Und man muss auch sagen, das ist ja das Bild, was man vom Paten hat.
Genau.
Marlon Brando im Smoking mit der roten Rose am Kragen, am Revers.
Und dem Bulldoggengesicht.
Genau.
Das ist kein Witz, das war tatsächlich die Idee von Marlon Brando, wie er die Figur anlegt. Er hat sich fürs Vorsprechen auch Wattebäusche dann in die Wangen gestopft.
Ah, ja, das habe ich habe auch gerade noch mal so überlegt. Hat er das die ganze Zeit gespielt, dieses Aufgeplusterte, oder hat man das, also hat man ihm da geholfen und ihm irgendwas in den Mund gegeben?
Ja, also wie gesagt, beim Vorsprechen hat er sich selber Watte reingesteckt und dann für die Dreharbeiten gab es dann von einem Kieferorthopäden so eine Spezialanfertigung, die das
Ah.
dann so ein bisschen,
Okay.
die wahrscheinlich dann dafür gesorgt hat, dass er da irgendwas im Mund hat und gleichzeitig aber das Sprechen nicht behindert.
Ja, okay, ja. Ja, man hat auch so das Gefühl, dass er so ein bisschen seinen Unterkiefer nach vorne schiebt, ne? Und damit dem Ganzen so
Kann
eine,
sein.
ja, so eine distanzierte Art gibt.
Jetzt sehen wir Sonny das erste Mal, zumindest unscharf. Aber wir sehen ihn halt schon mal.
Und ich muss sagen, das finde ich auch gut, diese Geste. Die hat ja so ein bisschen was auch hier vom Klerikalismus, wo sozusagen die Untergebenen ja auch den Respekt zollen mit dem Handkuss, also zum Beispiel bei
Genau.
Päpsten oder so. Und
Und
es ist
jetzt.
auch schön, dass Don Corleone ihm ein Geschenk zum Hochzeitstag seiner Tochter macht,
Ja,
ne?
das ist ja eine Tradition quasi. Das wird ja so erwähnt auch, glaube ich.
Ja. Ist aber auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie eine spannende Situation, dass Don Corleone am Arbeiten ist, während draußen die ganze Familie, die wir ja noch nicht sehen oder jetzt erst sehen, eine Riesenparty feiert.
Da wurde übrigens auch viel improvisiert, weil sie nur 2 Tage Zeit hatten für diese ganze Hochzeitsszene.
Oh Mann.
Und nur dann diese kleinen Szenen dann mit Dialogstücken, die wurden dann nochmal einzeln gedreht.
Ah, okay, ja.
Ne, aber so diese Sachen, also das könnte jetzt zum Beispiel was sein, was jetzt nochmal einzeln gedreht wurde, aber jetzt diese große, diesen Schwenk, den wir gerade hatten, der wurde, glaube ich, dann, das wurde dann weitestgehend ja, einfach mal
Ich
so
meine,
gedreht.
es ist ja auch eine sehr statistenlastige Szene hier, ne?
Ja.
Das muss man ja sagen.
Genau. Ich meine, gut, für das Tanzen brauchst du jetzt keine großen
Nein,
Regieanweisungen.
nein, 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 richtig, aber dass du dann am Ende auch alles hast, das ist ja wichtig. Also ich muss sagen, hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist sehr lang. Aber ich finde, das ist halt das, was es braucht, um irgendwie sich in diese Welt einzufinden und einzufühlen. Und ich meine, es passiert ja trotzdem was, wie zum Beispiel, dass jetzt draußen die FBI-Agenten über den Parkplatz gehen und sich die Nummernschilder notieren. Und dann auch dieses, genau, dieses Begrüßen vom Don.
Ja, es sind ja 2 Dons in dem Moment gewesen
Genau,
gerade.
richtig, das sind sogar 2 Dons. Und das wissen wir ja alles so genau noch gar nicht, aber
Ja.
einfach um das Gefühl zu kriegen und nicht gleich wieder mit Dialogen
Genau,
überschüttet zu werden.
wir wissen eigentlich außer beim Don selber noch gar nicht, welche von diesen Figuren jetzt eigentlich wichtig werden im Film. Also beim Don ist es klar, weil er die Titelfigur ist, aber bei allen anderen wissen wir es ja noch gar nicht so wirklich.
Genau. Und jetzt haben wir auch eben gesehen, da war ja auch ein Soldat mit dabei. Man hat nämlich echt den Eindruck erstmal, man ist in Italien, ne?
Ja.
Aber sind wir ja nicht.
Nee. Also,
Und auch
naja,
hier,
ein
auch
Stück
das zum
weit
Beispiel,
Italien,
das
ja.
finde ich zum Beispiel auch cool. Wer ist das jetzt nochmal?
Saltessio war das, glaube ich.
Genau, Saltessio tanzt mit einem der Kinder, was auf den Füßen tanzt. Und das zeigt ja so ein bisschen, ach Mensch, guck mal, was für eine schöne, nette Familie, ne? Mhm. Und so eine große Familie und ausgelassen.
Ja. Ja, die Szene mit den Hochzeitsgeschenken, das ist ja auch eine Szene, die, glaube ich, bei Goodfellas nochmal auftaucht, sowas in der Art. Ja. Von Martin Scorsese.
Und das ist, muss ich auch sagen, sehr schön, mhm, um zu verstehen, ja, ganz so entspannt ist es auch nicht.
Ja, ja.
Weil der Fotograf, der ja, glaube ich, auch eingeschleust ist vom FBI, ne?
Ja, weiß man ja nicht so
genau. Weiß man nicht, genau, weiß man nicht, aber das, zumindest kann man das vermuten, weil er ja gleich rausgeschmissen wird.
Ja. Ist das derselbe? Bin mir jetzt nicht sicher.
Mmh.
Weil der andere ist ja draußen.
Ach so.
Das ist übrigens später hinzugefügt worden, wie er diese Rede übt, Luca Brasi.
Ah, okay.
Weil der Schauspieler nämlich so aufgeregt war, dass er mit Marlon Brando drehen darf, dass er seine Zeilen vermasselt hat. Und das fand dann aber Coppola so interessant, dass er es drin gelassen hat und dafür dieses Üben dann noch mit reingefügt hat.
Ah, cool.
Und das war auch
Impro. Okay, stimmt, du hast recht, der Fotograf, der stand draußen, ja.
Und das ist nämlich auch Impro gewesen, dass er die Kamera kaputt schlägt und die Kohle wegkriegt. Und dieses Erschrockene von dem Statisten ist real, ist nicht gespielt.
Ist aber cool, ja. So, wir sind jetzt wieder zurück, so nach ungefähr 10 Minuten, wieder im Büro.
Genau, jetzt haben wir den Bäcker.
Mhm.
Dessen Schwiegersohn wir ja später auch noch mal sehen werden im Krankenhaus.
Ja. Auch schön, dass eigentlich, das werden wir im Film öfters sehen, dass immer dieser, dass immer so ein Schnaps gereicht wird, ne?
Es gibt, haben Leute gezählt, über 60 Szenen im Film, wo gegessen oder getrunken wird oder Essen eine Rolle spielt.
Da ist die Frage, ist das jetzt Stereotyp für italienischen Lifestyle oder
Ja gut, ich würde schon sagen, dass das eine größere Rolle spielt. Ja,
und da sehen
wir unsere nächste wichtige Figur, Michael, der hier gerade die Bühne und betritt, als Soldat.
Ich muss aber auch sagen, ich finde, Michael ist eine super coole Figur, weil ich kaufe es ihm wirklich ab, dass er im Prinzip der etwas andere ist, der nicht ist wie sein Vater.
Der nichts mit den Geschäften zu tun haben will.
Genau. Und er ist ja auch pflichtbewusst. Ich meine, er hat in der, was ist das, Army hat er, glaube ich, gedient, oder?
Also anhand der Abzeichen, die kann man identifizieren, da hat er den Silver Star, den Navy und Marine Corps Medal, das Purple Heart on the top row, Asiatic Pacific Campaign Medal with a Service Star and an Arrowhead, European African Middle Eastern Campaign Medal with a Service Star und World War II Victory Medal.
Okay, also dann kann er aber nicht so, dann kann er wirklich nicht, also er ist nicht einfach nur ein einfacher Soldat.
Nee, der hat schon, er ist ein Kriegsheld.
Da kommen wir nochmal zu der Frage, in welcher Zeit spielen wir ungefähr?
Ja, wir sind kurz nach dem Krieg.
Ja.
Also er kommt ja offenkundig jetzt nach Hause von seiner Stationierung.
Ne? Ja, aber mehr darüber erfahren wir, glaube ich, nicht, ne? Ja.
Nicht wirklich. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube nicht. Aber ich sag mal so, die Tatsache, dass Michael jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause kommt, gibt ja einen wichtigen Zeitpunkt an.
Ja,
und
ja, ja.
Der Film geht jetzt ja nicht über eine Strecke von 10, 15 Jahren oder so, sondern das ist ja ein Zeitraum von vielleicht 1,5 Jahren oder so.
Genau. Und wir erfahren ja später noch, dass, sag ich mal, sich diese Gewalt immer so alle 10 Jahre entladen muss, ne?
Genau.
Zwischen den Familien. Genau. Das kommt ja später noch. Aber ich finde jetzt auch zum Beispiel schön, dass man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, also Michael hat auch ein bisschen Respekt, zu seinem Vater reinzugehen. Also diese Stimmung, also auch gerade mit seiner Freundin, die ja überhaupt nichts damit zu tun hat, mit dieser Welt.
Die ja nicht mal Italo-Amerikanerin ist.
Genau, richtig. dass man schon so ein bisschen, man respektiert sich zwar, aber irgendwie auch selbst Michael hat eine gewisse Distanz zu seinem Vater und auch Respekt.
Der hat vor allem eine Distanz zu den illegalen Geschäften, ne? Das ist ja. Es ja. Was natürlich auch absolut nachvollziehbar ist. Ne? Und was ja auch interessanterweise von der Familie komplett respektiert wird.
Ja, ja. Und ich muss auch sagen, Corleone macht ja wirklich einen sehr fürsorglichen Eindruck. Weißt du, er ist der Kümmerer. Er ist der, den man anrufen kann.
Also du meinst Vito jetzt, ne?
Vito, ja, ja, genau.
Die heißen ja alle Corleone. Alle Corleone,
ja, genau, ja.
genau. Er ist ja auch nicht der ganz skrupellose Gangsterboss. Das haben wir dann später auch, wenn er sagt, nee, ich mache keine Drogengeschäfte. Das ist mir zu viel.
Hm? Ja, genau, ja. Es ist verantwortungs.
Oder wenn er auch, wo er ja schon den Mord abgelehnt hat als Vergeltungsaktion, weil er sagt, deine Tochter lebt doch noch, das wäre gar keine Gerechtigkeit. Hm? Ja, jetzt sind wir wieder in der Hochzeitsszene. Ja, mit Signora Corleone, die übrigens tatsächlich eine Jazzsängerin war, die Schauspielerin. Mm, mm. Und die auch tatsächlich jetzt hier gerade ihr Filmdebüt macht in diesem Film. Mm. Also generell muss man sagen, hat Coppola sehr, sehr offene Castings gemacht für diesen Film. Weil er einfach auch spezielle Gesichter haben wollte und spezielle Charaktere haben wollte. Ja, deswegen sind da auch teilweise Leute, die sonst selten auch vor der Kamera sind. Ne? Und da auch teilweise wirklich Leute, die für diese Filme entdeckt wurden. Genau.
Ja, okay.
Oder auch zum Beispiel, ja, bitte?
Ja, aber das jetzt gerade hier, dieses mit dem Singen, man könnte ja denken, es ist total lang gezogen, also ist es ja irgendwo auch, aber das ist auch wieder das, dass man in diesen Lifestyle reinkommt, also dass man auch versteht, also die feiern ja alle zusammen eben in diesem geschützten Rahmen der Familie, dessen Oberhaupt ja Don Vito ist.
Genau, jetzt hören wir ja auch die ganzen Verbindungen der Corleones zur Politik und zu den zum Justizwesen.
Ja. Und jetzt kommt der Sohn.
Nee, Sohn ist es ja nicht.
Das
Patenkind ist es.
Ja, genau, richtig. Das Patenkind, was ja auch von ihm, sag ich mal, naja, nicht gefördert, aber.
Ja, doch, kann man schon sagen. Ja. Wir erfahren ja später, dass er jemanden eine Waffe hat in den Kopf halten lassen, um die Karriere zu fördern.
Ja, genau.
Johnny Fontaine.
Stimmt, ja.
Der ja offiziell, zumindest laut Mario Puzo, nicht auf Frank Sinatra basiert, sondern bestenfalls angelehnt ist. Allerdings war Frank Sinatra so sauer, als er von dieser Figur gehört und gelesen hat, dass er irgendwann mal Mario Puzo in einem Restaurant richtig angebrüllt hat und beleidigt hat. Mhm. Also bei Sinatra gab es ja auch immer wieder diese Gerüchte über eventuelle Mafia-Verbindungen.
Ja, okay. Ne? Ja.
Dementsprechend. Mhm.
Und das ist natürlich jetzt auch irgendwie schon so ein bisschen so ein. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer, ne? Also, dass er die Braut da jetzt auch so offensiv.
Ja, gut, das ist.
Ja, aber das ist.
Das für die, ich meine, das ist. Ja. Er ist der Patensohn von ihrem Vater. Ne?
Genau.
Da wird sowieso nichts gehen.
Richtig, ja. Das ist die Familie.
Genau. Das ist das Hochzeitsgeschenk jetzt, das Ständchen für die Braut. Hm. Ja, jetzt erfahren wir. Jetzt erfahren wir auch, dass Michael dann doch relativ, zumindest vom Wissen her, involviert ist. In alles. Mhm. Und also auch Bescheid weiß. Und auch gleichzeitig ja doch relativ unbefangen, dass diese ganze Story jetzt erzählt. Ne? Mhm. Also man merkt schon, dass da diese Distanz gewollt ist von ihm, aber dass er sich da auch nicht ganz entziehen kann. Ne? Das ist ja dann ein Thema, das dann später ja auch wichtig wird, wenn er spätestens nach Sonnys Tod ja in diese Rolle des Kronprinzen kommt.
Und auch man merkt, wie seine Freundin
Ja,
da so
sie
ungläubig ist. Will er mich jetzt gerade auf den Arm nehmen oder meint er das ernst?
ja, genau, sie muss sie noch nachdenken drüber. Immer noch. Ja, der sagt das, so ist seine Familie, so ist er nicht, aber das ist natürlich immer schwer zu verifizieren.
Ja. Es gibt Applaus.
Ja. Klar, für den Sänger.
Und jetzt kommt auch Don Vito.
Mal ans
Und
Licht.
ja, stimmt, ja, das ist das erste Mal, dass er draußen ist, oder? Also, dass wir ihn draußen sehen.
Ja. Ja, und jetzt geht er mit Johnny Fontaine gleich in sein Büro, weil Johnny auch noch etwas möchte von ihm.
Und er hat natürlich auch
So.
immer direkt irgendwen zur Hand, ne? Also Don
Ja.
Vito kann immer irgendwem irgendwas
Den
auftragen.
Consigliere hauptsächlich natürlich. Ja,
Ja.
jetzt sehen wir Fredo das erste Mal. Der, ja, wohl am wenigsten geeignete Sohn von Vito.
Hat er denn eine spezielle Aufgabe eigentlich? Nicht unbedingt, ne?
Nicht wirklich. Also er wird ja, ich meine, er versagt ja dann, als er seinen Vater beschützen hätte können, oder zumindest
Ja.
die, und dann wird er ja mehr oder weniger ein bisschen abgeschoben nach Las Vegas. Und ja, er spielt ja dann im zweiten Teil, spielt er ja eine etwas wichtigere Rolle, aber in dem Teil ist er schon fast eine überflüssige Figur, muss man schon fast sagen.
Was mir jetzt auch so auffällt, ist eigentlich diese gerade jetzt in den ersten 20 Minuten, wir haben ja so ein ziemliches Schwarz und Weiß im Bild, ne? Also wir haben sozusagen das Helle, das Licht draußen, ne, die Sonne, und im Haus ist es sozusagen die Schattenseite, also das dunkle Büro,
Besonders im Büro dann, ne?
genau, besonders im Büro. Und das sind, glaube
Das.
ich, so diese zwei Welten, in denen die sich bewegen, ne? Also einmal im Licht der Familie und im Fröhlichen und dann in diesen Hinterzimmern, im Dunklen, im Büro.
Das hat man auch so bewusst eingesetzt, um dieses Schattige, dieses Dunkle der Geschäfte zu betonen. Und der Film ist so dunkel. Das war übrigens auch improvisiert, die Ohrfeige von Marlon Brando. Das war bewusst so, um eben dieses Dunkle der Geschäfte zu betonen. Und als die Verantwortlichen bei Paramount erstes Material sahen von diesen Szenen und die Beleuchtung sahen, haben sie zuerst gedacht, das ist ein Fehler beim Entwickeln gewesen, weil das so dunkel aussah.
Das ist cool. Ja, man sieht das ja auch im Gesicht. Es ist wenig Licht von vorne, also nur so das, was man wirklich braucht. Die Augen sind ja auch relativ dunkel. Wir haben noch nicht mal ein Augenlicht jetzt gerade.
Ja, das
Also
ist.
wir sehen keinen Glanz, sondern es kommt von oben. Und das gibt diesem Ganzen wirklich so eine, ja, so eine anrüchige Stimmung.
Das war bei Marlon Brando tatsächlich auch notwendig, weil man mit der Beleuchtung von oben das Make-up nicht so stark sieht. Also das Make-up nicht sieht, dass es Make-up ist, so muss ich sagen. Tja, und hier sehen wir ja auch die Hochzeitstorte, von der ja vorhin schon gesprochen wurde.
Ja, und das passiert alles so nebenbei, ne? Die Hochzeit mit diesen
Ja.
ganzen Traditionen.
Jetzt erfahren wir ja auch so ein bisschen, was mit dem Schwiegersohn ist. Der soll auf jeden Fall nicht so zentral in die Familie eingeführt werden. Und jetzt erfahren wir, dass Tom Hagen den Auftrag bekommt, der Johnny Fontaines Karriere anzukurbeln. Und jetzt ist erstmal Schluss mit Arbeiten. Und jetzt wird erstmal das Familienfoto gemacht.
Genau, weil jetzt alle auch da sind.
Inklusive Kay.
Die sich wehrt, weil die ja auch schon so ein bisschen das Gefühl hat, ah, ich weiß nicht, will ich dazugehören, ne?
Ja, vor allen Dingen, sind die überhaupt so lange schon zusammen? Ist ja die nächste Frage. Das
Ich
ist.
glaube, sie sind nicht frisch zusammen, dafür
Nee, das
sind
kannst.
die Gespräche zugesetzt, ne? Oder
Ja,
zu ja.
aber ne, wie lange sind
Aber
sie zusammen? Und vor allen
ja.
Dingen, wie viel von dieser Zeit haben sie denn zusammen verbracht? Er war ja im Krieg.
Ja.
Also jetzt lasse mal 5 Jahre zusammen sein, von denen er 3 Jahre fast durchgehend in Europa oder in Asien war.
Und man muss ja auch sagen, das hat ja eventuell auch Sprengkraft, ne? Also ich meine, weil Don Vito hat sich ja da nicht gegen gewehrt oder so, dass sie mit drauf ist. Und ich kann mir vorstellen, dass, also ich meine, heute ist das, glaube ich, egal, aber früher war das schon eher ein Thema noch, dass man sagt, ja, wer darf denn mit auf so ein wichtiges Foto, ne? Also jede Begleitperson, die vielleicht ein Jahr später schon gar nicht mehr relevant ist.
Ja gut, was wir ja auch so ein bisschen angedeutet kriegen, vor allem durch Sonny, ist ja, dass man offenkundig durchaus eine Hauptfrau haben kann und ein paar so eine Art Nebenfrau.
Ja,
Hauptsache, man behandelt die Hauptfrau korrekt.
das stimmt. Hier sind wir jetzt bei Volz International Pictures. Hast du eine Idee, an wen das angelehnt sein könnte oder wo
Soll
das?
wohl so ein bisschen an Jack Warner angelehnt sein, die Figur.
Ja. Und in welchen Studios hat man das? Hat man
Das
Studios
weiß ich jetzt.
gedreht?
Das werden wahrscheinlich die Paramount Studios gewesen sein, denke ich mal.
Okay, ja,
Also,
ist
warum soll man in ein
ja,
anderes Studio, warum soll man auf ein
ja,
anderes
stimmt.
Studiogelände fahren, wenn man selber eh dreht, ne?
Ja, das stimmt.
Also, fände ich jetzt nicht sinnvoll. Auch ein schöner Anzug da oder eine schöne Jacke,
Ja.
die wir da hatten, mit den Pailletten da.
Ja, wir merken auch schon, wir sind so ein bisschen in so einem anderen Metier unterwegs, ne?
Genau. Ja. Wir sind ja, erstmal sind wir ja komplett einmal quer über den Kontinent, ne? Die Corleones residieren ja in New York.
Genau, aber in das ist das müssen wir später nochmal besprechen, wenn wir die Familien ja alle treffen, die in den einzelnen Stadtteilen sind, ne?
Ja.
Oder Städten,
Ja,
also.
aber also jetzt geht es mir erstmal nur darum, New York, und er fliegt dann eben
Genau.
nach LA. Also
Ja.
das ist ja.
Genau, es ist wie in so einem Unternehmen, ne? Wenn der Vertreter ein
Es
Gespräch
ist,
suchen soll.
ja, was heißt wie? Es ist in einem Unternehmen, nur halt, dass sie illegale Mittel anwenden.
Genau, ja.
Jetzt erfahren wir auch das erste Mal, dass Tom, überhaupt erfahren wir jetzt, dass Tom kein Italoamerikaner ist, sondern eben Deutschamerikaner. Wir haben ja auch schon vorher erfahren, dass er so eine Art Adoptivkind ist von Vito Corleone. Und
Ja.
als Kind schon ein guter Freund von Sonny war.
Und was ja interessant ist, wenn wir ja kurz nach dem Krieg noch sind, ne, dass er sozusagen da bewusst die deutsche Abstammung als Karte spielt.
Ja gut, die Italiener waren ja auch
Ja, gut,
Feinde.
klar, natürlich.
Also,
Ja, aber ja gut, stimmt, ja, dann zieht das vielleicht nicht ganz so, ja.
wobei ich.
Aber
Also
ja,
das
das
war,
ist
glaube ich,
jetzt.
im Zweiten Weltkrieg jetzt nicht mehr so extrem wie im Ersten.
Ja.
Vor allem, und man muss, da war ja auch dann mehr das Feindbild, die Japaner, die ja dann tatsächlich auch Amerika angegriffen hatten in Pearl Harbor.
Ja, gut, ja.
Ja, wir sehen jetzt diese riesige Renaissance-Villa von Volz. Ja, und hier sehen wir Khartoum, der ja auch kein gutes Ende nimmt in diesem Film.
Ja.
Was waren es? 600.000, hat er gesagt, ne?
Ja, richtig ist.
Was er
Aber ich muss sagen,
damals.
das ist, ich finde, es ist eine, man muss ja sagen, wir haben jetzt so eine halbe Stunde fast und wir haben immer noch keine Gewalt gesehen, ne?
Außer halt die zerschlagenen Kameras, ne?
Ach so, ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Denn wir haben noch kein Blut gesehen.
Genau. Ja. Ist sowieso interessant, ne? Man hat das Gefühl, wir haben schon eine halbe Stunde rum, das, bei manchen Filmen ist das schon ein Drittel. Und wir haben auch immer das Gefühl, jetzt hat es noch gar nicht richtig angefangen.
Ja, genau.
Und das ist die eigentliche Story des Films hat ja auch wirklich noch gar nicht angefangen. Ne?
Und ich glaube, das ist das Außergewöhnliche bei diesem Film, dass er als Film wirklich, also es ist ähnlich so wie bei einer Oper.
Mhm. Wir hatten ja auch eine Ouvertüre am Anfang ohne Bild. Mhm.
Und ich meine eher so auch das Erleben. Das Problem bei einer Oper ist auch, das ist nichts, was du schnell konsumierst, sondern du musst dich da Stunden hinsetzen und das auf dich wirken lassen. Mhm. Und diese Wirkung entfaltet sich über Zeit. Und wir fühlen uns ja jetzt auch in diese Welt erstmal rein.
Ja, ich hoffe, man sieht es gleich nochmal. Man hat gesehen, was an der Mitte des Tisches stand. Ich weiß nicht, ob du drauf geachtet hast.
Nee.
Eine Schüssel mit Orangen. Und Orangen sind in dem Film ein wichtiger Marker, der immer auf entweder einen Tod oder einen beinahe Tod hinweist.
Ja, und dann sind wir ja hier quasi das erste Mal bei dieser Sache mit Tod, ne?
Genau. In dem Fall wird es dann natürlich das Tier, das getötet wird. Auch schon so eine gewisse Arroganz auch, ne? Vielleicht kann ihr Chauffeur mich zum Flughafen bringen, nachdem er quasi rausgeschmissen wurde. Ja. Also eine schöne Villa, muss man sagen.
Ja, doch, das
stimmt. Ja, jetzt kommen wir zu einer der Szenen schlechthin dieses Films. Wenn nicht vielleicht sogar mit der berühmtesten Szene.
Und eigentlich denkt man so, ach, alles gut, idyllisch, wir sehen die Sonne.
Ja gut, man kann sich natürlich denken, dass irgendwas passiert. Der Oscar links ist übrigens ein echter Oscar. Den hat,
habe ich mich auch gefragt.
Den hat Coppola 2 Jahre zuvor für das Drehbuch zu Patton gewonnen.
Hat er gesagt, ach, ich bringe noch eine Requisite mit.
Ja, man muss ja ein bisschen sparen bei dem Film. Ne? War ja eine etwas schwierige Produktion. Und wir denken, okay, jetzt ist irgendwas mit ihm zuerst. Ne?
Ja, richtig. Ist er tot? Ja, ich habe auch erst gedacht, er liegt, beim ersten Gucken denkt man so, er liegt unter dem Kissen. Weißt du, er drückt. Ja. Aber dann erkennt man erst, er liegt dahinter.
Wir sehen das Blut. Wir denken, okay, jetzt ist mit ihm was passiert. Ja. Haben sie ihn irgendwie erstochen oder so im Schlaf oder erschossen?
Ja. Ich finde, das ist wirklich gut gemacht, weil es ist alles in einer in einem Take.
Jetzt sieht er das Blut, denkt sich, mein Gott, was ist mit mir passiert? Ne? Die Musik baut sich auf, ja. Alles voller Blut. Und jetzt sehen wir, es ist Khartoum.
Ja.
Das ist übrigens ein echter Pferdekopf gewesen.
Oh.
Aus einer Hundefuttermittelfabrik.
Ach so, das heißt aus einer Schlachtung?
Naja, für Hundefuttermittel.
Ja.
Da sind sie damals mit dem Produktionsdesigner hingegangen, haben sich die Pferde angeguckt, die demnächst geschlachtet werden sollen. Da hat er sich eins ausgesucht, was wahrscheinlich zu dem Pferd, was sie schon gecastet haben, passt. Wenn das geschlachtet ist, schicken sie uns den Schädel zu. Und dann kam das wohl, wirklich in so einem gekühlten Päckchen an Coppola an, auf dem Paramount-Gelände. Er macht das Päckchen auf und oh ja.
Oh, ah ja, schön. Da ist der Pferdekopf, den ich bestellt habe. Oh Mann.
Regen sich übrigens immer viele Leute drüber auf, über diese Szene. Aber
Ja gut, aber das ist ja auch, ich meine, jetzt filmisch gesehen, geht es ja auch darum, einzuschüchtern, ne?
Ja, also es geht halt darum, dass ein echter Pferdekopf verwendet wird. Aber es ist nun mal, der kommt ja aus der Schlachtung, ne? Der wäre sowieso, das Pferd wäre ja getötet worden. Das ist ein Schlachtabfall gewesen.
Ja. Und jetzt, aber ich muss sagen, das war schon eindrücklich, genau. Und,
und die Szene war in der ersten Idee von Coppola nicht drin. Die wollte er gar nicht übernehmen. Und dann hat er aber zum Glück noch rechtzeitig erkannt, wie ikonisch diese Szene sein könnte und welche Wirkmacht die entfalten kann. Und hat sie dann doch zum Glück mit eingefügt ins Drehbuch. Aber kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass gerade diese Szene zur Disposition überhaupt stehen konnte.
Und jetzt haben wir schon das allererste Mal das Thema mit, dass sich was ändert, ne? Und dass Rauschgift immer mehr Bedeutung bekommt und sozusagen in 10 oder 15 Jahren die Haupteinnahmequelle von von den Mafia-Familien sein wird.
Genau. Wir haben auch Solozzo, der ja am ehesten so die Rolle des Antagonisten, zumindest über weite Zeit des Films, spielen wird. Ja, wir sind hier in der, ja, wie soll man es nennen, in dem Scheinbüro der Corleone-Familie.
Sind wir bei den Corleones?
Ich glaube schon, oder?
Nee, ich glaube, weil es ist nicht Don Vito jetzt zu ihm gekommen?
Aber er holt doch später Luca Brasi da rein. Also Vito. Und redet dann alleine mit Luca Brasi.
Ach so, ja, müssen wir drauf achten.
Das macht er, weil außerdem hat er ja einen Vorschlag an Vito, da lässt er ja nicht den Don herkommen zu sich. Also das würde, das macht gar keinen Sinn. Das muss bei den Corleones irgendwo sein. Entweder neutraler Raum oder Corleones. Und du siehst ja auch, da sitzen 6 Corleones oder 6 Mitglieder des Corleone.
Stimmt, und er schenkt ihm ja auch was ein, ja, du genau. hast recht.
Ja, das wird das offizielle Büro sein für die Wahrung der offiziellen Geschäfte. Und jetzt nennt er ja auch einen praktischen Grund, warum er die nicht ins Drogengeschäft einsteigen will, ne? Weil er dann die Leute aus der Politik verlieren würde, die er gekauft hat. Mhm. Gleichzeitig sagt, später haben wir ja noch das Ding mit den Drogen an Kinder verkaufen, kommt ja später auch nochmal irgendwann, als er sich mit den anderen Familien trifft.
So ein bisschen dieses, also kommt fast schon so eine Art moralische Grenze, ne, eigentlich. Wobei die natürlich vorgehalten ist, muss man sagen.
Ja, das ist, was heißt vorgehalten? Das ist ein eigener Moral- und Ehrenkodex, ne? Das haben wir ja schon gehabt am Anfang, ne? Wenn er den Mordauftrag ablehnt mit der Begründung, das wäre ja keine Gerechtigkeit, wenn deine Tochter nicht ermordet wurde. Ne? Also das ist schon, wir haben da so einen eigenen Moralkodex, ne?
Ja, man muss sagen, man kann nicht so leicht sagen, es ist unmoralisch, also natürlich aus unserer Sicht schon, sondern es ist eher antimoralisch. Also antimoralisch in dem Sinne, dass es eine eigene Art von Moralität besitzt, diese Welt, in der sie unterwegs sind.
Ja, es ist eine Gegenwelt, es ist eine Gegengesellschaft. Ja, und da sieht man es ja, die anderen gehen alle raus und er bestellt zuerst Sonny nochmal zum Nachgespräch. Und da haben wir auch das erste Mal dieses Brechen zwischen Sonny und Vito. Dass Vito offenkundig seinem Vater zu vorschnell und zu aggressiv ist.
Und Johnny bedankt sich bei Don Vito mit einer Handvoll Blumen. Also Handvoll ist gut.
Mit einem Riesenstrauß. Riesenstrauß, ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, jetzt haben wir Luca Brasi nochmal drin. Und wir erfahren ja schon, oder wir haben ja schon erfahren durch Michael, dass Luca Brasi ja eigentlich eher der Mann fürs Grobe ist. Und wissen ja auch jetzt, dass Brasi eventuell ganz bestimmte Aktionen starten wird, wenn er sich da jetzt als vermeintlicher Doppelagent sozusagen ausspielt.
Das stimmt. Und jetzt sind wir doch das allererste Mal richtig in New York oder Manhattan, ne?
Ja, das ist übrigens die erste Szene, die gedreht wurde.
Ah.
Ja, genau. Wir sind jetzt richtig in New York, Manhattan. Vorher waren wir immer auf dem Landsitz. Jetzt sehen wir, wie Luca auch diese schusssichere Weste anlegt, die ihm nichts nützen wird.
Stimmt, ja. Boah, jetzt sieht man auch erstmal, was das für eine Kante ist eigentlich, ne? Der ist ja relativ groß.
Ja, der ist groß und breit. So muss man ja auch dann sein, als Mann fürs Grobe, für solche Familien.
Ja. Und ist das hier jetzt die erste Pistole, die wir sehen?
Könnte sein, ja.
Ich muss nämlich sagen, vorher ist mir noch keine aufgefallen.
Also die wurde ja schon erwähnt, ne? Luca Brasis Waffe, ne?
Ja.
Aber es ist jetzt, es kann schon sein, dass das das erste Mal ist, ja.
Und das war gerade der Laden, wo die sich getroffen haben, ne? Also vorhin schon.
War das ein Laden?
Ich glaube,
Also es sah
ja.
eher nach Büro
Meinst
aus, wo die sich
du
getroffen haben.
Büro?
Da war ja auch irgendwo so eine Sekretärin, die getippt hat.
Ach so, ja, okay, ja.
Also auch schön mit dem, auch schönes Art
Mit dem
Deco hier,
Spiegel, ne?
finde ich hier.
Ja. Und da wird im Hintergrund gewischt und man sieht das nur durch den Spiegel, ne?
Hat ein bisschen was von so einer Flüsterkneipe fast. Auch wenn
Ja.
natürlich die Prohibition schon vorbei ist.
So, wir wissen auch noch nicht genau, wie es ausgehen wird.
Ja, ich meine, so wie es aufgebaut wurde gerade, hat man ja eigentlich eher den Gedanken, dass Luca Brasi jetzt eine wichtige Figur in dem Film wird, ne? Ne, der wird ja indirekt eingeführt, dann haben wir die Szene da vor Ort, dann haben wir dieses, so, jetzt komm doch mal her. Aber jetzt, das ist ja seine letzte Szene. Finde ich auch interessant, wie da so ein bisschen mit der Erwartung auch gespielt wird. Weil man würde ja jetzt erwarten, wir haben jetzt diesen ganzen Doppelagenten-Plot, ne, wo er aufpassen muss und so.
Richtig. Und wir haben das allererste Mal original italienischen Dialog.
Genau.
Und das ist ja auch eine Eigenheit des Films, hattest du mir eingangs schon mal erwähnt, gesagt, dass es einfach original so sein soll.
Ja,
Also auch in der
genau. Also,
englischen
ja,
Synchro gibt
genau.
es auch diese
Diese
italienischen
Wechsel,
Passagen, ne?
genau, zwischen Italienisch, wobei auch unterschiedlich ist. Manchmal wird Hochitalienisch gesprochen, manchmal wird so ein sizilianischer Dialekt gesprochen. Also, auch das ist ja. Aber es trägt natürlich auch viel dann dabei, dieses ganze Lokalkolorit auch zu zeigen.
Und jetzt haben wir das erste Mal einen Mord.
Zumindest an einem Menschen, ja.
Genau. Und auch nicht, also auch nicht zimperlich, ne? Also
Naja, jemanden erdrosseln ist schon eine
das ist
harte Art,
schon,
jemanden
ja,
umzubringen.
das ist wirklich hart. Ja, man erwartet ja eigentlich, wir haben ja eigentlich erwartet, dass geschossen wird, ne, durch die Weste und so, aber das
Und
ging
wir
ja
sehen
ganz
jetzt, jetzt
daneben.
hat man das Gefühl, jetzt geht's Tom auch noch an den Kragen.
Und cool ist auch, dass wir im Hintergrund die Santa Claus-Musik haben. Santa Claus is coming to town.
Ja.
Und eine Eisenbahn fährt, da ist das nicht
Der.
schön. Und er muss mit den anderen mitkommen.
Auch schön die brennende Tonne hier.
Richtig. Und hier muss ich sagen, das ist wirklich jetzt so eine. Also, du hast es ja gesagt mit den Orangen.
Ja.
Don Vito will sich jetzt Orangen kaufen und lässt sich auch welche einpacken. Und das muss ich sagen, das hätte ich. Oder das erwartet man wirklich nicht, dass eigentlich die Hauptfigur
Angeschossen wird nach.
angeschossen wird und eigentlich auch erschossen. Also ich meine, das ist ja nicht nur, dass der nur irgendwie einen Streifschuss abkriegt, sondern
Ja,
eigentlich
sondern
denkt man, der
fast
ist
tot ist.
tot. Ja, eigentlich müsste man denken, der ist tot.
Sehr schön auch an dem Obststand hat man gerade gesehen, Plakat für einen Boxkampf mit Jake LaMotta. Das ist ja
Ah.
ein echter Boxer, der ja dann auch später in Wie ein wilder Stier von De Niro gespielt wird. Also auch ein Italo-Amerikaner. Ja, und da sehen wir mal, wie wertvoll Fredo für die Familie ist, ne?
Gar nicht. Kann nichts tun. Oh, auch schön, hast du die Einschusslöcher auf dem Auto auch gesehen?
Jetzt nicht
Die,
bewusst, aber
also die waren auch, also
ja.
waren auch so, so metallern, also auf dem schwarzen Lack sehr gut zu erkennen. Und also man denkt jetzt wirklich, okay, Don Vito ist tot. Also der hat ja mehrere Schüsse abgekriegt. Und wir sehen auch Blut am Auto und jetzt die Menschen, die kommen. Sind wir da irgendwie in Little Italy oder so in
Könnte sein, ja.
Manhattan?
Könnte sein. Er ist ja hier auch der Don und von allen bewundert. So, jetzt sind wir in
Ja.
der Radio
Music
City
Hall.
Music Hall. Ja. Und das ist ganz interessanter Zufall gewesen. Der Film, den die sich angeschaut haben, Kay und Michael, ist eine Fortsetzung gewesen von einem anderen Film. Und der Film war die erste Fortsetzung, die für den Oscar nominiert war als bester Film. Und der zweite Film, der als Fortsetzung für den besten Oscar nominiert war, war Der Pate 2.
Okay. Und jetzt auch komisch, dass dass Michael von seinem Vater aus der Zeitung erfährt, ne?
Inwiefern komisch?
Naja, also gut, das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar, weil man würde wahrscheinlich sofort irgendwie eine SMS oder eine WhatsApp oder sonst irgendwo was kriegen.
Das geht ja alles nicht.
Nee, genau, das geht alles nicht. Und du kannst ja auch Michael nicht einfach anrufen.
Ja, die wissen ja auch gar nicht wahrscheinlich, dass er im Kino war jetzt.
Genau. Jetzt meldet sich Michael bei Sony und erkundigt sich.
Ja, und er erfährt aber immerhin schon mal, dass er noch nicht ganz tot zu sein scheint.
Ja, und auch wir, ne? Wir wussten ja auch nicht, was mit ihm ist.
Ja, und jetzt in dem ganzen Trubel ist noch nicht so ganz klar, dass Tom noch gar nicht, also dass Tom schon längst wieder da sein sollte. Was ich auch schön finde, ist, wie die alle ihre Weihnachtsgeschenke da auch haben. Ne? Und eigentlich jetzt Weihnachten feiern wollen würden. Was ja diesen ganzen Anschlag eigentlich noch viel bösartiger macht, das Ganze auch noch vor Weihnachten zu machen.
Und ich meine, die beiden, die haben ja auch eine sehr, sehr komische Beziehung, ne? Oder Ehe auch.
Ja.
Jetzt denkt man ja so, traut es heim und also natürlich mit den Umständen ist natürlich ein bisschen schwierig.
Ja gut, wir haben ja schon gesehen, dass er sie auf jeden Fall auch einmal betrügt. Aber ja. Ja, das, ich sag mal so, die sind im Umgang mit ihren Frauen sind die bis auf den Paten selber, glaube ich, alle nicht so doll. Ne? Also.
Ja, und das ist interessant. Scheinbar ist diese Art von Verlässlichkeit das, was den Paten ausmachen muss. Darum wird ja auch Michael quasi, ist Michael eigentlich auch von vornherein, obwohl er immer so dieses Weichei irgendwie so ein bisschen, oder ne, dieser Softie, sag ich mal, diesen Softie verkörpert, eigentlich der geeignete Kandidat.
Ja, aber ist er ja dann gerade nicht, weil er betrügt Kay ja auch dann in Sizilien.
Ja, wobei er, glaube ich, also bei mir kommt das eher so an, dass es eher eigentlich weiter Fassade aufbauen ist. Weißt du, so ein bisschen zu spielen, okay, er ist ja einfach nur einer, der dort lebt und unauffällig ist und natürlich auch heiratet, weil wenn er jetzt einfach Junggeselle bleiben würde, dann wäre es ja, also dann wäre es ja auffällig irgendwie, was ist mit dem los und der bleibt da irgendwie und der lebt da irgendwie und.
Ja, gut, ja, aber es ist ja auch, ich könnte ja sagen, ja, ich habe noch eine Familie in Amerika. Weil das er ja.
Ja, aber dann, kommt aber dann ja kommen ja die Fragen, weißt du, dann kommen ja die Fragen, warum, warum bist du nicht bei deiner Familie in Amerika? Ja, kann ich nicht hin. Nee, nö, ja. Weil ich mich verstecken muss.
Nö, er kann ja sagen, aus finanziellen Gründen. Ich gehe, versuche jetzt in der Heimat Fuß zu fassen, in der alten Heimat Fuß zu fassen, und hol sie dann nach. So wie man es ja sonst ja, auch
okay.
macht.
Okay, also. Richtig. Ja, wir können ja gleich nochmal, wenn es soweit ist, darüber nochmal sprechen, genau.
Ja, jetzt erfahren wir gerade, dass durch diese ganzen Aktionen mehr oder weniger ein Bandenkrieg ins Rollen kommen könnte.
Ja.
Ja, und so Lotso behauptet jetzt einfach mal, dass der Pate tot ist, ob das jetzt eine Lüge ist oder ob er davon einfach ausgeht, aufgrund der Verletzungen, sei mal dahingestellt.
Ja, es ist aber auch ein, aber das ist interessant, wie wichtig und zentral der Pate ist. Also, weißt du, solange er lebt, also man könnte ja denken, er ist handlungsunfähig und unbedeutend, sobald er nicht mehr selber agieren kann. Aber das stimmt ja nicht. weil da so viel Vertrauen und das so eine Bedeutung hat für alle Beteiligten, was der Pate sagt, dass ihm alle folgen und gehorchen. Ja.
Und es gibt ja auch keinen eindeutigen Nachfolger, das ist ja auch das Problem. Mhm. Sonny wird ja offenbar noch dazu aufgebaut, so habe ich jedenfalls das Gefühl, dass Sonny nicht der eindeutige Kronprinz ist, beziehungsweise dass offenkundig ja Vito noch nicht das Gefühl hat, sich zur Ruhe setzen zu können.
Und er macht auch eigentlich nicht den Eindruck, dass er schon so weit ist, zur Ruhe sich setzen zu müssen.
Boah, ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, dass er schon jemand wäre, der sagen würde, so jetzt ist mein Sohn so weit zu übernehmen, jetzt tritt ich ab. Also man sieht ja auch später sieht man ja auch durchaus so, ja, das Rentner-Dasein jetzt nicht als Belastung empfindet.
Nee, das ist richtig. Aber ich glaube, das hat halt diese fünf Kugeln, die wir jetzt noch mal gerade gehört haben, das hat ihn ja, also körperlich wirklich sehr geschwächt dann auch. Also der kommt ja nie wieder so zu einer, ich meine, wir haben ihn nie richtig vital erlebt. Hier muss ich sagen, bisschen gefährlich mit einem Wagen zu fahren, wo nur ein Rücklicht funktioniert.
Vor allem in Amerika.
Ja, und vor allem auch, wenn man durchaus in einem Geschäft unterwegs ist, wo man nicht gerne immer mit der Polizei zu tun haben möchte.
Ich finde das auch eine sehr schöne Szene, wie die da alle in Trauer sitzen.
Ja, man hat eigentlich das Gefühl, man betritt ein Trauerhaus, ne?
Naja, wo jetzt, ja, genau. Mhm. So kurz vor der Beerdigung.
Genau, ja. Und ich finde, das ist auch interessant, man merkt, wenn der Kopf fehlt, der Bande, also der Familie, das Familienoberhaupt, wie auf einmal das Ganze so droht auseinander zu rutschen. Und das ist auch schön, dass eigentlich Michael der Einzige ist, der jetzt gerade aufsteht und so ein bisschen außen vor wirkt, ne, in dieser ganzen Szene.
Ist er ja auch, weil er ist ja nicht in die Geschäfte verwickelt, ne?
Genau, richtig. Aber
deswegen soll er ja anrufen bei, ich glaube, Luca Brasi. Ja, ne? Bei Luca Brasi soll er jetzt anrufen. Da haben wir es jetzt gerade mal gehört.
Ah, 1946, ne? Genau. Wir haben bald 1946. Ja, gute Zeitmarke. Dann ist er echt sehr, dann ist er doch früher, als ich so gefühlt habe.
Was? Wo hättest du ihn eingeordnet?
Ich weiß nicht, irgendwie vielleicht eher so nach 50, 60 irgendwie so.
Ah, nee, 60er ist zu von spät, der von den Autos und von der Technik her.
Ja, zu spät. Ja, das stimmt, ja. Ja, das ist natürlich
jetzt
auch.
Jetzt reden um den Schnaps.
Ja.
Und hier haben wir auch schon, dass Sonny auch wirklich ein Hitzkopf auch ist und auch sehr schnell Leute verdächtigt, was ihn ja dann auch später seinen Kopf kosten wird.
Ja, man muss ja sagen, das wäre Don Vito nicht passiert.
Also allein schon auch deswegen, weil Don Vito dann später nicht selber da langfahren würde.
Ja, das ist auch schön, dieses Paket, ne? In dieser Weste mit den zwei Fischen.
Er schläft bei den Fischen.
Ja, also eine sizilianische Nachricht, also die...
Die Jungs aber scheinbar gar nicht verstanden haben alle.
Das ist interessant, ja. Ja, aber gut, wahrscheinlich hat man das auch so gemacht, einfach, dass man als Zuschauer auch versteht.
Ja, ja, aber es ist ja trotzdem interessant, dass es heißt, dass die Jungs, die ihr ganzes Leben im Mafia-Geschäft aufgewachsen sind, diese Botschaft offenbar noch nie gesehen haben.
Ja, das scheint ein bisschen ungewöhnlich, ne?
Ja, aber es zeigt ja offenkundig, was für eine spezielle Situation wir jetzt haben mit den Tartaglias und den anderen Familien.
Ja.
Und du hast es ja selber auch angesprochen, Clemenza sagt ja auch später, ne, alle so und so vier Jahre passiert das. Also das ist ein historisches Ereignis innerhalb dieser Gangsterwelt. Deswegen wissen die das nicht, weil das letzte Mal vielleicht, als sowas gemacht wurde, waren die noch Kinder höchstens. Da hat man denen das noch nicht gezeigt.
Ja.
Ich fand aber auch ganz schön an der Szene gerade, möchte ich nochmal nachträglich sagen, wie diese Figuren auch dargestellt wurden. Also Sonny mit dem offenen Hemd und dem Unterhemd als ein bisschen der Prolet, Michael als derjenige, der so ein bisschen außerhalb lebt, außerhalb steht, aber trotzdem auch gleichzeitig eher so ein bisschen kühl wirkt. Hey, Tom als derjenige, der alles bis ins letzte Detail durchplant und schon die Züge der anderen Familien im Kopf überlegt und vorhersagt. Fand ich ganz interessant. So das Verhältnis zwischen diesen drei Brüdern.
Was heißt?
Und Fredo wiederum gar nicht dabei. Also auch das Verhältnis zwischen den vier Brüdern de facto, ja.
Ja, es ist ja so ein bisschen auch so diese, vielleicht so eine unterschwellige Prinzen-Rivalität, ne?
Wobei ich vermute, dass ja eigentlich ist es ja, eigentlich gibt es diese Rivalität ja nicht. Weil eigentlich ist ja klar, es kann nur Sonny werden, ne?
Ja.
Weil Tom ist der Consigliere. Übrigens, die Cannoli, die da mitgenommen wurden, bringen die Cannoli mit. Das ist ein Spruch, den Coppolas Onkel immer gesagt hat auch. Das hat er eingebaut. Tom ist der Consigliere, der hat andere Aufgaben, der kann nicht ins operative Geschäft einsteigen und ist auch, muss
Ja.
man dazu sagen, der Adoptivsohn, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Fredo ist von Anfang an klar, dass der nicht in der Lage wäre. Und Michael will es ja nicht. Zumindest jetzt noch. Ne? Also es ist ja eigentlich nur Sonny, es bleibt ja nur Sonny übrig, de facto, der in diese Rolle reinwachsen kann. Alle anderen können oder wollen ja nicht aus verschiedenen Gründen.
Ja, gut, das stimmt. Und eigentlich, für die meiste Zeit ist das natürlich auch eine gute Konstellation, weil eben dann nicht Rivalitäten wirklich auch ausbrechen. Also.
Ja, genau. Ne? Das sorgt dann, das verhindert eben, dass
Ja,
die
aber
Familie.
das muss man natürlich sagen, das ist ja auch bei Königshäusern oder auch generell, jetzt auch mal bei anderen Ämtern, so in Krisensituationen ist es immer besser, wenn, also für Krisensituationen solche Sachen abgesprochen sind oder dass es da Strategien gibt. Also wenn man vor der Krise bestimmte Sachen absichert und klärt. Und das scheint ja hier nicht so wirklich der Fall zu sein.
Das ist übrigens ein echtes Rezept von, was Coppola einfach in den Film einbauen wollte.
Ah.
Wie er jetzt hier, wie Clemenza jetzt erklärt hat, wie man die Tomatensauce macht. Ja, das Ding ist natürlich auch, es gibt ja keine vorgeschriebenen, es gibt ja keine Verfassung, in Anführungsstrichen, nach der das dann funktionieren würde in dieser Situation. Und wie gesagt, ich denke, das ist ja jetzt keine Situation, die jetzt vor 2 Wochen entstanden ist, sondern das ist ja eine Situation, die mindestens seit der Teenagerzeit der Jungs sich entwickelt haben dürfte. Also ich denke mal, es wird allen sowieso klar gewesen sein, dass Sonny irgendwann mal Vitos Rolle einnimmt. Tom der Consigliere bleibt, Fredo halt da irgendwelche kleinen Jobs macht und Michael nicht mit der Familie bricht, aber halt auch nichts mit den illegalen Aktivitäten zu tun haben möchte. Interessant auch, dass die beiden hier scheinbar im Hotel wohnen. Oder als
Ja,
was, oder?
oder es könnte auch so ein Apartment-Hotel
Aber
sein, ne?
dann würde man doch nicht im Schlafzimmer essen.
Ja, das stimmt. Und weißt du, was auch interessant ist?
Nee.
Dass jetzt hier das sich umkehrt. Es war ja erst Michael, der bei der Hochzeit noch Kay gebeten hat, mit aufs Foto zu kommen. Und jetzt bittet Kay, dass sie Michael begleiten darf. Und jetzt sagt aber Michael nein.
Ja gut, wobei das ja in dem Fall nachvollziehbar ist, weil da
Natürlich,
haben wir ja
aber
auch die Hotellobby jetzt gesehen, weil ja es ja durchaus gefährlich werden kann in der Situation. Und er kann ja nicht ausschließen, dass gerade wenn die beiden da sind, es Killer nochmal versuchen bei seinem Vater.
Natürlich, ja.
Also das macht er ja nicht unbedingt, um sich von ihr zu distanzieren, sondern es ist ja durchaus auch eine Schutz ihr Gegenüber, um sie nicht in eine Gefahrensituation zu bringen.
Klar, 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 ja, ja. Aber das zeigt ja auch nochmal, dass ich was, also Kay bleibt ja eigentlich die, die immer außerhalb ist. Und Michael, der kommt ja quasi zurück wieder rein. Ja, und
genau.
Ich finde, hier merkt man schon mal so eine Änderung. Und ich muss auch sagen, hier jetzt, dieses, wo wir das Krankenhaus sehen, das sieht schon irgendwie ungewöhnlich aus. Ich meine, gut, es ist jetzt spät abends irgendwann oder sogar nachts.
An Weihnachten
und es ist keiner da. Aber es scheint jemand da zu sein. Und jemand hat irgendwie sein Essen da stehen gelassen.
Schön auch, das war dieselbe Art von Tasse, wie vorhin auch Solotso rausgetrunken hat, als sie Tom entführt hatten.
Ach, ja. Aber keiner da. Und da denkt man schon, oh, es ist irgendwas passiert.
Inklusive der Leibwächter.
Ja. Okay, Michael geht in Zimmer Nummer 2. Öffnet die Tür vorsichtig.
Und wir sehen den Vater, ne?
Ja, das erste Mal seit dem Mordanschlag.
Ja. Ja. Das war wohl übrigens auch Brandos erste Szene. Also erste Szene vom Dreh. Oder war zumindest so angedacht. Und das Problem war aber, dass das Flugzeug, womit er angereist ist, Verspätung hatte. Und da konnten sie nicht mehr drehen an dem Tag, weil der erst um 2 Uhr nachts gelandet ist.
Oh, okay, das ist ein bisschen spät.
Und ja, vor allem, wenn du noch berücksichtigst, dass er ja 2 Stunden alleine Make-up sitzen muss, bevor er anfangen kann zu drehen. Und haben sie halt den Tag ausfallen lassen. Und dann hat Paramount ihm irgendwann mal einen Scheck geschickt, über $12.000. Und dann hat er bei Paramount angerufen und gesagt, es sind 4.000 zu viel, ich habe ja diesen einen Tag nicht gehabt. Wo soll ich das denn bitte zurückschicken? Wohin kann ich das zurückschicken, die 4.000?
Echt?
Ja.
Also eine witzige Geschichte.
Sehr akkurate Buchhaltung.
Ja, 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 ja.
Brando war natürlich auch dann der bestbezahlte Schauspieler des Films. Ne?
Klar, ja.
Also.
Michael nimmt jetzt auch das erste Mal so die Zügel in die Hand und trifft alleine Entscheidungen, ne? Also jetzt gerade das mit, dass er der Pflegerin sagt, wir müssen den Vater verlegen.
Das ist übrigens kein Set.
Das ist eine echte Klinik?
Das ist ein echtes Krankenhaus, ja. Deswegen ist es nämlich auch nachts.
Ah, okay.
Und das war dann aber manchmal durchaus schwierig, wohl weil immer mal wieder Ärzte auch vorbeigeschaut haben, weil sie unbedingt mal Marlon Brando sehen wollten.
Natürlich. Das kann man durchaus nachvollziehen, ne? Aber wo findet man denn, also 70er Jahre ja gedreht, ne?
Ja.
Aber da muss man ja echt, ja gut, 20 Jahre, also über 20 Jahre dazwischen.
Du meinst jetzt wegen des Aussehens?
Ja, genau, weil das halt wirklich, das sieht ja schon alt aus.
Bedenkt das amerikanische Gesundheitswesen.
Gut, ja, das stimmt. Das muss man berücksichtigen.
Und jetzt haben wir nämlich Enzo, den wir ja auch schon mal erwähnt
im
bekommen
Gespräch.
Haben. Ganz
Achso, nee.
Das ist ja der, der Schwiegersohn von Becker. Der ja abgeschoben hätte werden sollen.
Aber halt auch komisch, dass Enzo mitten in der Nacht kommt, ne?
Ja gut, der ist ja Bäcker, ne? Vielleicht geht er jetzt danach zur Arbeit.
Ach so, ja gut, ja.
Ich finde es interessant, dass er ihn mit Pa anspricht, dass er eine englische Anrede nimmt und nicht was Italienisches.
Ja, das ist gut beobachtet. Das zeigt ja auch eigentlich, wie Michael eigentlich in den italienischen Lifestyle reingehört. Also einmal mit seiner Freundin, er hat in der Army gedient. Aber Don Vito freut sich,
ja,
dass sein Sohn da ist.
Und das war die erste Szene, die dieser Schauspieler überhaupt gedreht hat, Enzo, jetzt hier draußen.
Ah, ja.
Und dieses Zittern und dieses Aufgeregtsein ist nicht gespielt. Das ist halt einfach, weil er so
Oh, ich
aufgeregt
finde,
war. Aber es passte.
das passt total gut. Und vor allem, du hast wirklich recht, man sieht es ja auch. Also ich habe auch gedacht, Alter, wie kriegt man das hin, so das so rüberzubringen?
Ja, weil es halt nicht gespielt ist. Also da muss man sagen, da hat Coppola offenkundig ein gutes Händchen für.
Ja, für Schauspieler, ne?
Ja, und auch solche natürlichen Sachen einfließen zu lassen, wie sie für die Story gebraucht werden, ne? Wie bei Luca Brasi am Anfang. Mit
Ja.
der Übung und so.
Und auch schön, dass Michael ja so die grundsätzlichen Kniffe schon drauf hat. Auch, ne?
Ja gut,
Also
das ist
so
ja
mit
jetzt.
diesem, mit der Hand, ne? Sozusagen simulieren, man hätte den Revolver bereit oder so.
Ja gut, ich meine, jetzt dürfen wir jetzt nicht so tun, als ob Michael jetzt irgendwie Versicherungsbeamter oder so wäre. Der hat im Krieg gedient. Also der Michael hat Leute erschossen.
Gut, ja.
Ne? Und stand auch schon im Schussgefecht und in Schusswechseln. Ne? Das dürfen wir ja da nicht vergessen. Es ist ja jetzt nicht so, dass er da überhaupt nichts mit solchen Themen zu tun hatte. Nur eben im Krieg und nicht im organisierten Verbrechen. Aber ganz fremd ist ihm das ja
Ja
nicht,
gut,
das Verwenden
das
einer
stimmt.
Waffe und so.
Aber ich finde, das kommt halt nicht so rüber, weil er lässt ihn ja auch nicht raushängen, den Krieger, ne?
Ja. Und jetzt sehen wir McCluskey das erste Mal.
Und wir hören auch so einen Donner, ne?
Ja, jetzt haben wir diesen Dialog mit McCluskey, der ja dann in einer unguten Situation für ihn endet. Und übrigens, der Polizist, der gerade gesprochen hat, ist ein echter Polizist gewesen. Als Statist, der sogar in einem nicht ganz unbekannten Fall, nämlich mit der sogenannten French Connection, die er dann später auch einen eigenen Film bekommen hat, aktiv war. Zumindest laut Aussage von Coppola.
Was ich ganz gut finde, ist hier, dass hier die Polizei jetzt nicht so als schwach und als Deppen in erster Linie, also ängstlich dargestellt wird, sondern schon als relevanter Gegner.
Ja, das sind sie ja nicht. Sie sind ja nur die Laufburschen der anderen.
Genau,
Weil er
ja,
ja
schon.
komplett korrupt ist. Sie agieren ja nicht selber. Ne? Also wenn die Corleones denen mehr zahlen würden, dann wären sie für die halt. Und hätten jetzt so Lotso einen reingehauen. Ne? Also das ist nicht das, würde ich jetzt nicht sagen.
Und wie personalintensiv dieses Anwesen auch ist, ne? So viele Leute immer.
Ist das Enzo gewesen nochmal?
Oh, habe ich so schnell nicht gesehen.
Das erste Mitglied der Tartaglias ist nun auch tot. Ah, und da hat man jetzt gerade im Hintergrund gesehen,
Ja.
dass eines der Autos eine Stoßstange aus Holz hatte. Ist jetzt aufgefallen?
Nee, aber da
Und
ist wohl
zwar,
scheinbar, musste wahrscheinlich was repariert werden, ne?
nein, nein, damals hat man im Krieg die Stoßstangen gespendet und durch Holz ersetzt für die Rüstungsproduktion. Und wir sind ja jetzt Anfang 46, also
Ja.
ne, es haben halt noch nicht alle Auto oder alle Besitzer ihre bereits neue Stoßstangen umrüsten können.
Ja.
Das hat mehrere Jahre gedauert. Aber ist ein schönes Detail, dass man
Sehr schön,
darauf
ja, gut
geachtet hat.
gesehen. Gut gesehen, ja.
Auch, dass man darauf geachtet hat bei den Dreharbeiten.
Ja.
Und was ich auch ganz interessant fand, das hat man ja auch schon vorhin gesehen, wie Michael schon so Posen einnimmt, die dann ihn zum Paten machen werden, wo das schon angedeutet wird. Ne? Spät am An oder vorhin, wo sie da gemeinsam beim Kriegsrat gesessen sind, ist er ja auch derjenige, der hinter den Schreibtisch gegangen ist. Ne? Er lässt sich jetzt hier nieder, guckt das Gespräch zwischen seinen beiden Brüdern an
Und ja, kommt Sonny dann, ist ja der Hitzkopf. Also genau.
Er lässt sich auch in diesem großen Sessel nieder. Ja, und Tom ist ja auch, das erfahren wir später auch, Tom ist auch ungeeignet, weil er für das, was kommen muss, wiederum zu ruhig ist und zu zurückhaltend. Mhm. Ne? Das Einzige, was Robert Duvall übrigens über seine Rolle sagt in dem Film, ist, dass er sich gewünscht hätte, ein besseres Haarteil bekommen zu hätten.
Besseres Haar?
Besseres Haarteil, ja. Also es ist nicht sein echtes Haar.
Aber es passt zu der Rolle irgendwie, also finde ich jetzt nicht so.
Ja, aber ihm scheint es nicht gefallen zu haben. Er ist ja generell einfach auch ein hochwertiger Cast auch in dem Film. Das ist übrigens, für Stanley Kubrick war das tatsächlich der beste Cast, den ein Film jemals hatte. Und allein in dem Film, allein in der Szene, siehst du ja drei absolute Topstars mit Khan, Pacino und Robert Duvall.
Michael kommt jetzt erst zu Wort?
Mit dem Plan allerdings, der ja dann auch ausgeführt wird. Und er ist ja auch von der Kleidung her so ein bisschen abgehoben von seinen beiden Brüdern. Ne? Die tragen eine Weste und er trägt das Jackett.
Ja. Ja.
Aber dafür keine Weste.
Ja. Und ich muss sagen, ich habe immer noch das Gefühl, Michael ist der liebe Junge. Ne, der jetzt sozusagen, und der wird ja auch gleich dafür ausgelacht, für den Plan, den er vorschlägt.
Der liebe Junge, der jetzt so ein ausgefeiltes Mordkomplott vorschlägt.
Ja, richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vergesse total, dass er in der Army war. Und dass er wahrscheinlich sogar auch schon mal auf Menschen geschossen, wenn nicht sogar getötet hat.
Deswegen habe ich das ja vorhin erwähnt. Ne? Das darf ja nicht, das gehört ja auch zu dieser Figur und zu dieser Rolle.
Natürlich.
Ich würde sogar nicht ausschließen, dass Michael mehr Menschen umgebracht hat im Krieg als alle anderen Figuren. Vielleicht, wenn man jetzt Clemenza und Tessio rausnimmt, aber der hat sicherlich mehr Menschen umgebracht, direkt persönlich, als seine Brüder.
Könnte sein, aber es kann natürlich auch sein, je nachdem, wo der eingesetzt war, wie auch immer, dass er vielleicht auch gar keinen umgebracht hat und vielleicht früh verwundet wurde oder was auch immer. Aber dafür werden wahrscheinlich die ganzen Auszeichnungen nicht sprechen.
Ja, das will ich mal auch vermuten.
Ne, das ist,
zumal er ja offenkundig auf beiden Kontinenten, sowohl in Asien, also sowohl im Pazifik als auch im Europäischen Krieg gedient hat. Also das spricht ja nicht dafür, dass er irgendein Schreibtischtäter war oder schnell verwundet wurde.
Ja. Aber auch dass ihm sozusagen die präparierte Pistole erklärt wird. Das erweckt doch wirklich den Eindruck, als hätte Michael keine Ahnung.
Ja gut, das ist natürlich nochmal was anderes. Ne? So ein Revolver ist ja jetzt auch keine Waffe, mit der er gedient haben wird im Krieg.
Nein, aber so generell. Guck mal, wie vorsichtig er schießt so, ne? Und auch, dass er sagt, oh, die zieht ja ganz schön oder knallt ja ganz schön. Das ist so. Ich vergesse total, dass er eigentlich Soldat ist. Und er kommt auch überhaupt nicht als Soldat rüber. Guck mal, wie unbeholfen er da steht. Der steht ja nicht selbstbewusst da mit dem Revolver in der Hand.
Ja, weil er hat was anderes gelernt. Ne? Er hat das Anlegen mit dem Gewehr gelernt. Das ist ein Unterschied, ob du ein Gewehr oder eine Pistole
nimmst. Ja, natürlich ist es ein Unterschied. Aber ich glaube, also ich meine, wenn bei mir ist es egal, welche Waffe ich in die Hand nehmen würde. Es würde immer unbeholfen aussehen. Aber dass er da jetzt so als sozusagen als Schüler mehr oder weniger da kommt. Das finde ich so ungewöhnlich. Deswegen glaubt man ihm
auch. Und du darfst ja auch nicht vergessen, wir sehen ja auch, dass das ist ja auch eine behandelte Waffe. Das ist ja keine Standardwaffe.
Natürlich, natürlich.
Das musst du ja auch bedenken. Jetzt haben wir gerade diese diese Anekdote von wegen alle 10 Jahre muss so eine Reinigung stattfinden, wo du schon erwähnt hattest. So, und jetzt kommt's nämlich, ne? Wir alle sind stolz auf dich wegen deiner Auszeichnung. Das ist es ja. Und das gibt ja jetzt Michael auch wieder die Zuversicht. Und jetzt scheint er sich ja auch wieder daran zu erinnern, wie er es gemacht hat.
Ja, das sieht ja nämlich schon mal ganz anders aus, wie er sich dann dahingestellt hat zum Schluss, ne? Zum Schluss, ja. Oh, jetzt fällt es mir auch wieder auf, wir sind wieder mal beim Essen.
Ja, es wird ständig gegessen in dem Film.
Ja, und geraucht natürlich, das könnte man vielleicht auch nochmal erwähnen.
Aber ich finde das nicht so exzessiv. Ich finde, hier ist jetzt auch diese Prothese ganz schön extrem in Al Pacinos Gesicht. Den erkennt man jetzt, also ich finde, da erkennt man ihn fast gar nicht, wenn man jetzt so vom Profil sieht.
Ja, hier hat die Wandlung schon ist die Wandlung schon deutlich vorangeschritten, ne? Aber was ich auch sagen muss, was ich hier ungewöhnlich finde, dass sie gerade Essen bestellt haben. Mhm. Weil sonst haben wir ja meistens immer so, dass irgendwer die bekocht, sei es die Frauen oder sei es irgendwo im Restaurant. Hier haben die scheinbar irgendwie chinesisch oder thailändisch oder irgendwie sowas.
Ja, wahrscheinlich
sowas,
ne? Chinesisch, ne? In der Zeit. Ja, ich schätze mal, das wird auch daran liegen, dass die ja jetzt Kriegsrat halten und mitten in der Nacht sind, ne? Und man da vielleicht bewusst die Frauen jetzt nicht mit belästigen wollte.
Genau.
Oder behelligen wollte. Das ist ja sowieso auch die nächste Frage. Wie viel wissen eigentlich die Frauen von den Geschäften?
Ja. So, wir haben einen Anruf gekriegt. Sonny kommt zurück. Jetzt wissen wir, wo der Treffpunkt ist.
Genau, und wir erfahren ja auch, wie sie es rausgefunden haben, ne? Dass der Captain immer erreichbar sein muss.
Mhm.
Was ja tatsächlich auch mal eine ganz kluge Idee war von Sonny. Ne? Das ist ja es ist ja jetzt nicht so, dass er kompletter Idiot ist oder nur immer losbrüllt, sondern er hat ja offenkundig auch ein bisschen Ahnung. Und hat ja auch eine Idee, auf die kein anderer gekommen zu sein scheint. Von den Sechsen.
Aber es fehlen halt dann so die letzten Prozent.
Es fehlt halt, um dass Pate er sich selber im Griff hat. Das ist das Problem.
Ja, die Selbstbeherrschung.
Genau.
Ja. Also jetzt ist der Plan soweit
nochmal besprochen worden.
Besprochen, genau. Also sie wissen jetzt, wo das Treffen stattfindet. Michael macht sich auf den Weg und gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass der Revolver hinter dem Spülkasten auf dem WC versteckt wird.
Genau. Jetzt reden sie ihm nochmal alle Mut zu.
Und wir sehen natürlich jetzt auch schon Michaels Gesicht auch, ne?
Ja, habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Ne? Das zieht sich ja jetzt mindestens durch die ganze Sizilien-Episode noch.
Ja. Also er geht ja als geschlagener Mann, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, aber dafür den Schlag gibt er ja doppelt und dreifach zurück.
Ja. Das ist wir gehen an der Broadway Bar vorbei.
Jack Dempseys Restaurant. Da haben wir schon wieder was mit dem Boxer.
Oh ja.
Ich meine sogar, ich habe da schon wieder Jake gelesen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Seine.
Also würde ja auch passen, der war ja da in den 40ern, der Boxstar schlechthin.
Mike fühlt sich nicht sehr wohl scheinbar.
Wenig überraschend, würde ich sagen.
Ja. Mike soll sich nochmal das Angebot anhören.
Aber das ist kein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Ja, jetzt wird er ja noch abgelehnt. Jetzt wird er ja gefilzt, also genauso wie sie es vorausgesehen haben, genauso wie sie es vermutet haben. Ja. Wir sehen auch, McCluskey ist jetzt auch nicht unbedingt der schlauste Typ, ne? Also nicht, weil er jetzt ihn durchsucht hat oder so, aber ich
Ja, so
finde,
von der Art auch, ne?
ja, genau, und das später wird das ja nochmal im Restaurant, kommt das ja auch nochmal rüber, ne? Wo er ja scheinbar überhaupt kein Problem damit hat, wenn die beiden ins Sizilianische wechseln und dann noch irgendeinen komischen Spruch macht.
Ja. Jetzt kriegt Michael kurz Angst, weil er gesehen hat, dass sie nach New Jersey fahren.
Genau.
Und ich habe fast, man hat so fast so das Gefühl, also jetzt fliegt er auf.
Ja, jetzt ist der Plan. Aber
Nee, wir sehen ja gleich die
Sonny,
Wendung, die
genau.
überraschende Wendung, ne?
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau. Ja.
Fahrer war sich jetzt auch nicht so ganz sicher, ob er alles richtig gemacht hat in dem Moment. Und Michael ist jetzt wieder zuversichtlich.
Ja.
Auch schön, wie schon diese Spannungsmusik jetzt schon einsetzt.
Ja,
Weil, ich meine,
ja.
wir wissen ja, was passiert.
Stimmt. Und man muss ja auch sagen, irgendwie alle Autos sehen ziemlich gleich aus, ne? Irgendwie schwarz.
Passt halt zum Stil des Films, ne?
Ja.
Eine der Frauen, die da in dieser Szene ist, ist, soll wohl die Mutter von Coppola sein.
Jetzt hier in der Restaurantszene.
Auch hier, ne, wie er sich die Serviette gerade in den Kragen gesteckt hat, ne? Das ist ja auch nochmal so ein, im Vergleich zu den beiden anderen.
Und das ist zum Beispiel auch klasse. Solange der Kellner da die Flasche öffnet, haben die beiden Zeit, sich anzugucken. Und das ist, finde ich, toll. Du hast quasi kein Dialog, aber trotzdem passiert so viel, weil du siehst dieses Misstrauen zwischen den beiden.
So quasi so ein Leono-Moment von einem Duell, meinst du?
Ja, irgendwie so, genau. Das ist total spannungsgeladen.
Das mal, ne, so, ja, mach das mal.
Ja, stimmt, er wirkt voll unbeteiligt, ne? So, und jetzt haben wir die sizilianische Passage.
Genau, die auch nicht untertitelt ist, bewusst. Aber man kommt ja auch so mit. Also ich habe eine Übersetzung hier liegen. Also
Ja.
im Wesentlichen sagt er, tut ihm leid, ne, was passiert ist mit seinem Vater, aber war geschäftlich, ne, ich habe viel Respekt für ihn, aber er ist halt zu altmodisch und du musst verstehen, warum ich das getan habe. Lass uns das doch mal durcharbeiten und schauen, wo wir jetzt,
Stehen.
genau, wo wir jetzt stehen und wo wir auch hin können von hier an. Ne? Das ist das, was Solotso dazu sagt. Also im Prinzip, das ist jetzt nichts, was er, das haben wir ja auch in anderen Dialogen, kommt das ja auch vor. So ähnlich hat er ja auch mit Tom Hagen schon gesprochen. Ne? Also das ist jetzt nichts Neues.
Ja.
Und später dann, wenn, sagt er dann halt noch sowas wie, ich habe den Rückhalt der anderen Dons. Wenn dein Vater, ne, wenn ihr Vater in besserer Gesundheit wäre, ohne dass der Sohn das machen würde, dann hätten wir jetzt diesen Blödsinn nicht und wir würden uns zurückhalten, bis der Vater dabei, wie er dabei ist, aber eure Familie sollte sich da jetzt nicht einmischen. Ne? Also das haben wir ja alles auch im englischen Dialog oder dann jetzt in der Synchro im deutschen Dialog irgendwo hören.
Ja, okay,
Ne?
ja.
Also das da. Da sind jetzt keine Infos drin, die einem
Die,
sonst
ja.
vorenthalten wären. Da sehen wir aber auch nochmal, ne, Solotso vertraut
Ist
nicht ganz
misstrauisch.
auf die
Nee.
Fähigkeiten von McCluskey. Was ja nochmal ein Hinweis ist, dass McCluskey eben kein selbstständiger Akteur ist und kein ernstzunehmender Akteur ist, sondern einfach nur ein weiterer Prolet, der da
Der irgendwie
der Mann fürs
mitmischt.
Grobe ist, ne?
So, und jetzt denkt man kurz, oh Mann, der braucht so lange und er findet die Waffe nicht.
Mhm.
Er fummelt da hinterm Spülkasten rum und jetzt hat er sie gefunden.
Genau.
Zieht sie raus und die anderen beiden warten im Restaurant. Und eigentlich erwarte ich jetzt so, also erstmal, das ist eine so Kacksituation. Er weiß, er geht jetzt raus und muss die erschießen. Und man erwartet, er geht raus und erschießt sie sofort.
Ja.
Und tut er ja nicht.
Nee.
Die beiden drehen sich um und er setzt sich, ich glaube, er setzt sich erstmal nochmal hin, ne?
Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, er schießt doch jetzt gleich, oder? Ah, doch, er setzt sich doch nochmal hin.
Ah. Ja, und der denkt, also da kriegt man doch als Zuschauer denkt man doch so, okay, er hat sich's anders überlegt. Und er bleibt doch der liebe, brave Michael, den man so kennengelernt hat.
Aber das ist es nicht.
Nee.
Ich glaube, jetzt kommt das, ne, mit dem Sohn und so. Und man sieht ja auch, wie Michael jetzt nachdenkt und er wartet ja offenkundig auf dieses Geräusch von dem Zug.
Stimmt.
Man muss sagen, aber da hat man jetzt aber den Top-Soldaten gesehen mit diesen präzisen Schüssen, ne?
Ja. Und er lässt sogar so, wie gehabt, die Waffe fallen, wie es ihm ja gesagt
Und
wurde.
das ist natürlich jetzt auch ein sehr schöner Einsatz der Musik, ne? Der ja letzten Endes auch zeigt, so Michael hat jetzt einen Weg beschritten, von dem er nicht mehr zurück kann.
Ja, das stimmt. Da waren wir. Und was mir noch gerade eben aufgefallen ist, kurz bevor Michael zum Schuss gegangen ist, wurde die Einstellung, die auf ihn war, etwas entsättigt.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das einfach nur im Film quasi ein Fehler war oder ob das eine Farbgebung war, aber man hat richtig gemerkt vom Bild, dass sich da was ändert.
Okay,
Und
ja,
das war
kann ja
stark.
passen.
Und wir sind ja jetzt in so einer
Montage?
Montage drinne und auch so ziemlich fast in der Mitte,
Die wohl
ne?
übrigens von George Lucas gemacht wurde. Und
Oh,
das
cool.
ist der Vater von Coppola am Klavier.
Ah, okay, am Klavier, ja. Aber wir sind ja in dieser Montage vielleicht auch gut in der Mitte des Films.
Ja.
Vielleicht Zeit mal noch mal auf das Thema Filme, also Preise und
Ja,
Auszeichnungen zu
das
sprechen zu
ist
kommen.
ein sehr langes Thema jetzt bei diesem Film natürlich.
Ja, du kannst ja erstmal von den wichtigsten Sachen ausgehen.
Dann natürlich der David di Donatello als bester ausländischer Film. Dann hatten wir, glaube ich, auch noch nie, wenn ich mich recht entsinne, einen Grammy für die beste Filmmusik.
Oh, interessant, ja.
Dann bei den BAFTAs. 1973 gab es dann einen Preis für die beste Filmmusik und Nominierung für Marlon Brando als bester Hauptdarsteller. Da hat Gene Hackman für Höllenfahrt der Poseidon gewonnen. Robert Duvall und Al Pacino waren beide als beste, nee, Entschuldigung, Robert Duvall als bester Nebendarsteller nominiert. Da hat Ben Johnson in die letzte Vorstellung gewonnen. Al Pacino als bester Nachwuchsdarsteller. Kann man sich heute, klingt heute auch total komisch. Da hat Joel Grey für Cabaret gewonnen. Bestes Kostümdesign. Da hat Alice im Wunderland gewonnen. Ja. Dann haben wir die Golden Globes 73. Da hat er gewonnen: Bestes Drama, beste Regie, bestes Drehbuch. Brando als bester Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller Drama. Und beste Musik. Und nominiert war Pacino auch als bester Hauptdarsteller Drama. Und James Caan war als bester Nebendarsteller nominiert. Da hat auch wieder Joel Grey für Cabaret gewonnen. Und jetzt sind wir bei den berühmten Oscars 73. Da hat der Film gewonnen: Bester Film, Brando als bester Hauptdarsteller, bestes adaptiertes Drehbuch und nominiert waren beste Regie. Da hat Bob Fosse für Cabaret gewonnen. James Caan, Robert Duvall und Al Pacino waren alle als bester Nebendarsteller nominiert. Da hat auch wieder Joel Grey für Cabaret gewonnen. Bestes Kostümdesign hat Reisen mit meiner Tante gewonnen. Bester Schnitt und bester Ton, aber die haben auch beide Cabaret gewonnen. Und das Besondere ist natürlich, aus mehrerlei Hinsicht sogar, vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, dass er bei den Oscars nämlich nicht für die Musik nominiert war, obwohl er ja, das lag daran, dass Nino Rota Teile von seinem Score für Fortunella aus den 50ern wiederverwendet hat. Und okay. das hat dann bei den Oscars gegen die Kriterien verstoßen.
Ja, verstehe, ja.
Berühmt ist diese Oscar-Verleihung auch wegen Marlon Brando gewesen, denn der hat den Oscar damals nicht angenommen. Stattdessen kam dann Mary Louise Cruz oder damals auch genannt Sachin Littlefeather in einem Indianerkostüm auf die Bühne und hat angekündigt, dass Marlon Brando den Oscar nicht annimmt aus Protest gegen die Darstellung der amerikanischen Ureinwohner in Filmen und in Hollywood und ihre Behandlung.
Also eigentlich im Prinzip so das, was man von Hollywood auch kennt und erwartet, ne? So,
So
Protestaktionen, ne? Mhm. Aber auch erstaunlich. Also, ich meine, das muss man sich schon überlegen. Ein Oscar für
besten Hauptdarsteller nicht angenommen.
Anzunehmen.
Stark. Nicht anzunehmen, ja.
Aber das ist nach wie vor so, dass er den nicht angenommen hat?
Ich nehme an. Also, ich meine, jetzt ist es ja egal, er ist ja schon ein paar Jahre tot, aber
ja, richtig, nee, aber er hat ihn auch nicht später, oder, also der wird nicht offiziell als Oscar-Preisträger geführt.
Doch, er hat ja den Preis gewonnen, aber er hat ihn halt nie angenommen, aber das ist ja sein Problem, wenn er ihn nicht annimmt.
Ja, verstehe.
Ist auch noch mal deswegen interessant, weil es war tatsächlich der erste Film, der bester Film geworden ist, der zumindest teilweise direkt in L.A. spielt. Ne, ganz am Anfang. Mhm. Mhm. Der erste, der auch im Film mit der Filmindustrie zu tun hat. Auch wieder dieselbe Szene. Mhm. Und der erste, in dem eine Oscar-Statue zu sehen war.
Mhm. Ach, echt?
Scheinbar ja.
Das ist ja okay, das ist interessant, ja.
Und es gibt auch die Anekdote, dass Al Pacino, also Brando hat den Oscar nicht angenommen und Al Pacino war überhaupt nicht bei der Verleihung dabei. Weil er nämlich sauer war, dass er nicht als Hauptdarsteller, sondern nur als Nebendarsteller geführt wurde.
Aber gut, das kann ja auch gegebenenfalls bessere Chancen ausmachen, ne?
Naja, in dem Fall ja nicht, wenn noch zwei weitere aus demselben Film ebenfalls in der Kategorie nominiert sind. Die werden sich ja die Stimmen gegenseitig weggenommen haben, schätze ich mal.
Das stimmt. Aber da muss man ja überlegen, was für andere Hauptdarsteller nominiert waren, ne?
Ja. Ja, also das Ding ist halt, ne, das ist ja eigentlich ein Film auch über Michael vor allem.
Ja, das stimmt.
Und wenn du auch überlegst, von 3 Stunden ungefähr hat Marlon Brando ungefähr eine gute Stunde Laufzeit, wenn du alles zusammennimmst.
Ja, stimmt. Geht das eigentlich, das ist jetzt sogar die Frage, dass sowohl Marlon Brando als auch Al Pacino als Hauptdarsteller nominiert werden können aus demselben Film?
Das, warum nicht, ne? Ist ja nicht gezwungen, dass nur einer der Hauptdarsteller ist, ne?
Ja, wird ja auch nicht passen. Ich finde, es sind ja beide die Hauptdarsteller.
Am Anfang ist Brando die Titelfigur und am Ende ist es Michael, ne? Also es würde ja passen.
Genau, ja.
Wo wir jetzt gerade so eine Familiendinner-Szene haben, ist
beim ganz schön. Essen,
genau, das ist nämlich, so hat nämlich auch Coppola teilweise dann die Rehearsals gemacht, ne? dass die Hauptdarsteller einfach alle nebeneinander sitzen und ein bisschen essen und sich unterhalten und so diese Familiendynamik so ein bisschen in ihre Rolle, also die mussten in der Rolle bleiben während dieser Essen. Ne?
Ja. Und jetzt so nach einer Stunde 25 Minuten in etwa sind wir das erste Mal in Italien.
Auf Sizilien, um genau zu sein.
Auf Sizilien, genau, weil Michael muss sich ja jetzt verstecken oder muss Abstand nehmen von New York.
Ja, muss sich verstecken, das ist so. Er ist ja untergetaucht.
Genau.
Ja.
Aber diese zwei, die da mit den Gewehren nebenher laufen, sind das seine Leibwächter oder?
So verstehe ich es, ja. Ja, das soll übrigens jetzt in Corleone sein. Das ist ja ein Ort auf Sizilien. Und da gibt es ja dann im zweiten Teil gibt es ja dann auch eine Szene, wo man erfährt, wieso die eigentlich so heißen. Und das wurde aber nicht in Corleone gedreht, weil Corleone schon in den 70ern zu groß und zu entwickelt war und man ist dann in ein anderes Dorf gegangen, was noch nicht ganz, was eher noch nach 40ern aussah.
Ja, also wir merken, das ist so eine sehr bäuerliche Gegend.
Ja. Also Sizilien ist ja auch nicht, also natürlich heute ist es auch anders
als damals, kann man nicht,
aber
ja,
Sizilien ist natürlich
mit Mailand vergleichen, ne?
Ja, also Sizilien ist natürlich dann deutlich noch weniger entwickelt wie andere Teile Italiens. Das ist schon, ne? Und natürlich darf man auch nicht vergessen, Sizilien ist natürlich auch dann das Heimatgebiet von Teilen der Mafia, ne?
Ja.
Auch schön diese das Wahlplakat für die Kommunisten, ne? Die ja durchaus auch eine Rolle gespielt haben in Italien in der Zeit. Politisch.
Und man muss ja auch, das ist auch schön, dass hier die GIs vorbeifahren mit ihren Jeeps, ne?
Ja.
Ja, ja, aber man muss aber auch sagen, wenn man sich hier so die Bausubstanz anschaut, dann sieht das in Teilen von Italien auch immer noch so aus, ne?
Ja, ja.
Also.
Klar, gar keine Frage.
Ja. Jetzt, Michael, blickt jetzt das allererste Mal
Apollonia.
Seine zukünftige Frau.
Genau. Und das wäre so eine Szene, wo ich persönlich, also nicht diese Szene, sondern dieser ganze Abschnitt mit Apollonia, wenn ich jetzt den Film kürzen müsste, würde ich wohl am ehesten das kürzen.
Ja, das, da können wir
ja
gerne mal
gerade ja, genau. drüber jetzt diskutieren. Jetzt kannst du ja mal drüber reden.
Also, ist es vielleicht, also du hast recht, also im Prinzip um die Geschichte in New York weiterzubringen.
Übrigens, guck mal rechts, das Schild ist eine Orange.
Ach, oh, ja.
Während er gerade um Apollonias Antan hält.
Ja.
Mal so als Hinweis.
Ja, ja, aber eine angeschnittene, ne?
Ja, aber es ist, bleibt ja eine Orange, ne?
Ja, ja, richtig. Nee, also genau, du sagst, also diese Szene ist sozusagen die erste, die man sozusagen hätte rausnehmen können. Und ich würde auch sagen, sie bringt ja die Geschichte in New York erstmal nicht weiter. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, die Szene ist insofern, oder diese Sequenz, die ganze auf Sizilien, birgt die Chance, dass Michael wirklich ein neues Leben anfangen kann und auch eine neue Geschichte erzählt werden könnte.
Aber ist das das Ziel? Er taucht doch nur unter.
Richtig, er taucht nur unter, aber für mich als Zuschauer könnte es ja die Chance sein, okay, kehrt er wirklich dann irgendwann zurück?
Ach so, meinst du?
Ja, ja, ja.
Also quasi ein Red Herring, mehr oder weniger. Also.
Aber guck mal, man sieht aber auch, dass Michael scheinbar nicht alles versteht, ne?
Ja, ja, das ist
hat sich jetzt gerade nochmal nachgefragt.
Da war ja auch ursprünglich angedacht, dass er da so einen Dialog mit ihm auf Sizilianisch führt, aber Al Pacino konnte sich einfach nicht so viele Zeilen merken in der Sprache. Und dann hat man es dann gewechselt, dass Michael Englisch spricht und der andere dann übersetzt einfach.
Fällt mir gerade, weil du es gesagt hast, Marlon Brando ist ja auch keiner, der Text auswendig lernen konnte, ne?
Ja, vieles hat er nicht, also vieles hat er von Karten abgelesen dann.
Genau, die irgendwo in der Nähe der Kamera platziert waren.
Übrigens, was ganz interessant ist, Al Pacinos Großeltern mütterlicherseits kamen tatsächlich aus Corleone.
Ach, aber das ist Zufall, ne?
Das wird Zufall sein, ja. Oder meinst du, dass er wirklich Verbindungen zur Mafia hat?
Also nein, das meinte ich nicht, aber
also damit wäre in dem Cast nicht alleine, ne?
Ja, gut. Ja gut, wenn wir jetzt mal überlegen, wie Coppola den Cast ausgewählt hat, also wie du ja vorhin schon mal sagtest, dass er da ein Händchen für hat,
ja,
die Leute zu finden.
Also,
dann spielt das vielleicht schon eine Rolle.
Oder Rizzi, also der Schwager von Michael, ne, der Mann von, also der Bräutigam von der Hochzeit ganz am Anfang, der hat, wenn ich das richtig gelesen habe, tatsächlich Verbindungen zur Mafia gehabt. Und hat die auch nutzen wollen, um genutzt zu werden. Und Marlon Brando wollte den eigentlich gar nicht haben. Und hat gesagt, der kann ja gar nicht spielen und so. Wofür sollen wir den denn nehmen? Mhm. Und dann hat er aber richtig mal vom Leder gezogen, richtig bedroht, so auf Gangsterart. Mhm. Und dann hat Marlon Brando gesagt, oh, der kann doch ganz gut spielen. Ja. Nur das Ding war, das war gar nicht gespielt, das war wirklich alles ernst gemeint in dem Moment von dem. Aber es hat ihm ja dann genutzt, deswegen hat er es dann gelassen.
Ist auch eigentlich erstaunlich, dass wir in diesem Film viele eigentlich aus der Perspektive schlechte Schauspieler haben, wenn die in manchen Momenten einfach nur echt waren. Also wie zum Beispiel, wir hatten vorhin den
das Zittern.
Das Zittern. Ne, und auch
das Stottern bei Luca Brasi aber es führt ja auch dazu, dass dieser Film so ein besonderes Ereignis wirkt. Irgendwo muss es ja herkommen, dass dieser Film auch heute noch nach 50 Jahren so gut ist und auch so frisch wirkt. Der Film wirkt ja nicht wie ein Film, der 50 Jahre alt ist.
Ja. Hier fällt noch ganz kurz das Detail, selbst die Mutter hat ein Geschenk bekommen. Aber man hat nicht das Überreichen gesehen, sondern sie hat es schon in der Hand. Und die Mutter erlaubt ihr auch, durch Zunicken das Geschenk von Michael anzunehmen und es zu öffnen.
Mhm. Also irgendwo muss ja dieses besondere Ereignis herkommen, das dieser Film bietet. Und das könnte auch damit zusammenhängen, dass wir eben so eine ganz spezielle Schauspielerart haben, auch die an diesem Film mitgearbeitet hat. Und auch James Caan übrigens wiederum hat selber wohl auch irgendwelche Bekannten gehabt, die eher so in der halbseidenen Welt unterwegs waren und hat dann mit denen so ein bisschen abgehangen im Vorfeld der Dreharbeiten, um so ein bisschen Einblick zu kriegen und so ein bisschen Gefühl zu kriegen für diese Figuren. Finde ich auch nicht ganz uninteressant.
So, jetzt hier haben wir die kleine Stolperszene und Michael hält sie am Arm kurz.
Ja, und vor allen Dingen dann die ganze weibliche Familie von Apollonia kommt hinterher.
Ja, stelle ich mir auch irgendwie ein bisschen unentspannt vor, da, sag ich mal, anzubandeln.
Ja, aber anders geht's
halt nicht. Aber man muss ja sagen, das ist ja nur einseitig arrangiert, ne? Mhm. Also ausgehend von Michael natürlich.
Ja. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ihr gefällt es auch ganz gut, wenn da so ein Typ aus Amerika. Weil, du musst ja auch bedenken, er kommt aus Amerika. Er könnte vielleicht mal wieder zurück aus Amerika. Und das bietet ja durchaus mehr Chancen, als da jetzt irgendwie einen anderen Typen aus dem Dorf zu heiraten und das ganze Leben da in dem Kaff zu verbringen. Also, kann ich mir schon vorstellen, dass sie da durchaus auch was draus sieht.
Stimmt. Aber wir haben hier auch diesen harten Übergang quasi gehabt. Also wir sehen erst dieses Romantische, ne? Mhm. Michael geht mit ihr den Weg lang und dann Schnitt wieder zurück nach New York, wo, wer war das jetzt wieder?
Sonny. Mit seiner Geliebten.
Genau, Sonny mit seiner Geliebten rummacht und
dann ja gleich
zu seiner Frau geht.
Nee, das ist ja seine Schwester jetzt.
Ach ja, stimmt.
Aber die ja auch kein besseres Eheleben führt, wie wir jetzt ja gerade so sehen.
Ja.
Das ist übrigens allerdings nicht nur Sonnys Schwester, sondern das ist auch Coppolas Schwester, Talia Shire.
Ah, okay.
Wo er sich übrigens auch lange gegen gesträubt hat, sie zu casten. Weil er sie, also zum einen fand er sie auch zu hübsch für diese Rolle und nicht passend als Figur. Und zum anderen hat er natürlich nicht sich irgendwelchen Vorwürfen aussetzen lassen wollen, jetzt seine ganze Familie da zu casten. Ja. Denn zwei von den Jungs, die hier rumspringen, sind nämlich auch seine Söhne.
Ah, okay. Und jetzt sehen wir doch das allererste Mal sozusagen, was vom Anwesen auch, wo die
schön das Rheingoldbier hier hinten.
Ja, das finde ich auch gut. Der Laster, der so ganz
präsent steht. Ja, ne? Sind wir in der Bronx, glaube ich.
Genau, richtig.
Oder in Manhattan. Doch,
ja,
das ist Bronx oder Manhattan. Weiß man nicht so genau.
Ja.
Und jetzt sehen wir vor allen Dingen auch mal, was Bronny macht, wenn er mal richtig wütend wird.
Ja, halt so unüberlegt, ne?
Thomas Dewey, haben wir ja gerade das Plakat im Hintergrund gesehen. Mhm. Möglicherweise schon ein Plakat für die Wahl 48.
Okay.
Das war übrigens auch improvisiert mit dem Deckel von Mülleimer.
Ja, es passt aber gut. Aber sag mal, das mit dem Rheingold, das beschäftigt mich ja schon ein bisschen. Ja. Wie kann das denn sein, dass der da so steht?
Wieso nicht?
Naja,
die verteilt Bier aus.
46, ja, 46, dass ja, man da nicht irgendwie so Vorbehalte hatte gegen die Deutschen?
Hatte man ja nicht. Die waren ja gleich sofort, nee, die hatte man nicht. Das waren die Japaner, gegen die man Vorbehalte hat. Das war nach dem Ersten Weltkrieg, war das ein Problem. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war es nicht.
Ja.
Und du musst ja bedenken, man hat ja sofort die Westbindung angefangen mit den, mit dem Westteil.
Ja,
gut.
Ja.
Ne?
Ja.
Mit Re-Education-Programmen, weil man hat schon in Amerika relativ schnell erkannt, dass der nächste Konflikt mit der Sowjetunion kommen wird. Und da hat man relativ schnell sich darauf bewusst gemacht, dass man da die westlichen Besatzungszonen als Bollwerk gegen den Kommunismus wird brauchen.
Ja.
Ja. Irgendwas
wollte ich. Wir sind wieder auf Sizilien. Ja. Genau.
Achso, nee, genau. Das, genau. Thomas Dewey, das wollte ich sagen. Das Plakat, was wir da im Hintergrund gesehen haben, wo Sonny da seinen Schwager zusammenschlägt. Mhm. Das gibt ja auch nochmal einen guten Hinweis auf die Zeit, weil Dewey war der Präsidentschaftskandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl 48 gegen Truman, der ja dann die Wahl auch gewonnen hat, wo es ja dieses berühmte Bild gibt, wo eine Zeitung etwas zu früh schon verkündet hat, dass Dewey die Wahl gewinnt und dann am Ende aber Truman gewonnen hat und es dieses berühmte Foto gibt, wie Truman als Siegerpose diese Zeitung in der Hand hält, wo er als Verlierer drinsteht.
Ja. So, wir feiern Hochzeit und
genau,
auch relativ lange wieder, ne?
Mhm. Und mitten auf dem Dorfplatz.
Genau, wir haben erst die Prozession von der Kirche aus gesehen und jetzt den Tanz der frisch Vermählten. Ja. Und im Hintergrund laufen immer noch die
Cinzano-Werbung.
Ja, auch, genau, aber die Leibwächter.
Und Michaels Verletzung ist noch immer nicht komplett ausgeheilt.
Ja, das war ein Schlag scheinbar, der gesessen hat, ne?
Er hat ihm ja die Kiefer gebrochen. Das, weiß gar nicht, ob, ja, doch, wurde, glaube ich, einmal auch erwähnt, aber. Und im Roman gibt es sogar noch längere oder länger anhaltende Verletzungen da an der Nase.
Ja, aber es war wahrscheinlich für den Film zu unpraktisch, ne?
Ja, es gibt dann noch, glaube ich, immer noch mal Szenen, wo er da mit dem Taschentuch irgendwas macht.
Ah ja, 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 das kann sein, ja.
Ja, jetzt haben wir die Hochzeitsnacht. Und ich finde halt, spätestens beim zweiten Sehen, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber finde ich diese Szenen halt total unbefriedigend, weil ich ja weiß, dass sie zu überhaupt nichts führen werden.
Ja, das stimmt. Es ist so, ich weiß nicht, was Michael wirklich vorhat.
Und vor allen Dingen, jetzt haben wir auch den starken Kontrast zu Kay, die ja immer noch wartet und nicht mal weiß, was mit ihm ist.
Ja, und sie weiß ja auch noch nicht mal, wo er ist, ne? Also sie weiß nicht, wo er ist, was er macht. Mhm. Und auch schön, wie sie mit diesem auffällig roten Kleid und dem roten Hut
so raussticht aus dieser schwarz-weißen Männerwelt, ne?
Genau, aber sie wird trotzdem freundlich empfangen, ne? Das muss man ja schon sagen.
Es gibt ja auch keinen Grund, sie nicht freundlich zu empfangen, ne? Aber wir sehen auch schön hier dieses kaputte Auto, ne?
Ja.
Mit der Tür da, die da rausgeschmissen wurde. Aber fragt sich, wie viele getötet wurden, ne?
Ja, genau, es war ein Autounfall.
Hm. Und auch interessant, wir erfahren jetzt, zumindest behauptet das Tom, aber was durchaus naheliegend ist, dass Tom auch nicht weiß, wo Michael überhaupt ist. Dass nämlich keiner aus der Familie weiß, wo Michael ist.
Ja, aber das ist ja eine Sicherheitsmaßnahme, ne?
Ja, ja, genau.
So gesehen, ne?
Also für beide, ne? Sowohl für Michael als aber auch für die Familie.
Ja.
Jetzt haben wir wieder Conny.
Ja. Und man sieht auch schön das Bild von Don Corleone.
Genau, vom Vater.
Sims, ja.
Wobei es fast schon so aussieht, als ob er tot wäre. Ne? Diese eine Spiegelung da am Rand sieht ja schon fast aus
wie
so ein
schwarzer. Ja, Trauerflor, ne? Und auch schön der Tisch, der grüne, zum Pokerspielen.
Mhm. Ja, fand ich auch sehr interessant, dass man, wenn man bedenkt, wie viel Raum der eigentlich in dieser Wohnung einnimmt.
Mhm. Aber das ist ja auch, die haben ja mit Glücksspiel ihr Geld verdient und eben nicht mit
Rauschgift. Ja, ja, das stimmt ja schon. Das. Wobei, er ist ja nicht so direkt in die Geschäfte involviert.
Ja, ist richtig.
Ja, und jetzt dreht sie einmal durch.
Ja. Ich würde mal behaupten, das würde man wahrscheinlich heute auch nicht mehr so drehen. Also eine schwangere, hysterische Hausfrau zu zeigen, die alles wütend zerstört. Ich könnte mir vorstellen, dass man das nicht mehr machen würde.
Weil das zu klischeebehaftet ist, oder?
Ja, ich glaube schon, ja.
Okay.
Also ich meine, ich werfe das jetzt Francis Coppola überhaupt nicht vor, ne? Aber ich glaube, man würde das so nicht mehr machen.
Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob man das so explizit noch mal zeigen würde. Mit dem Gürtel.
Ja doch, ich glaube, dass man Gewalt von dem Mann schon noch mal machen würde. Aber
ich weiß nicht, ob man sie so onscreen Gewalt gegen die Schwangere zeigen würde. Zumal du hast ja auch, man hat ja auch gesehen, er hat ja überhaupt überhaupt nicht darauf geachtet, wo er sie eigentlich jetzt erwischt. Und er schlägt sie auch auf die Seite. Also er nimmt es ja durchaus im Kauf, dass er das Kind mit erwischt.
Ja.
Und jetzt Gewaltexzess, den sehen wir hier jetzt ja auch nicht. Den sahen wir einmal kurz in der Spiegelung angedeutet.
Ja.
So, jetzt hören wir mal, was sie zu Sunny zu sagen hat.
Ja, das ist aber, da muss man ja auch sagen, die Aufgabe eines Dons ist ja nicht nur die Geschäfte zu führen, sondern auch den Zusammenhalt und die Ordnung innerhalb der Familie zu gewährleisten.
Aber das ist ja eben gerade dann nicht Sunnys Aufgabe.
Genau, ja. Und ich meine, das ist natürlich auch das, was ihn jetzt in Gefahr bringt.
Genau.
Weil er wieder so unüberlegt einfach losbraust.
Genau, vor allen Dingen, weil er es selber macht.
Ja.
Und das ist es ja dann auch, was ihn am Ende, was heißt am Ende, jetzt gleich den Kopf kostet.
Das stimmt. Aber es ist natürlich komisch, dass die genau wissen, dass er da langkommt, ne? Aber gut, das
wird ja nicht. Ja, es gibt ja keine wahrscheinlich ist das der einzige Weg. Ne? Das ist ja eine Zollstation, eine Mautstation. Ja,
das stimmt. Aber was ich als erstes denke, ist, dass hinten das Begleitauto steht und wir jetzt im vorderen Wagen sind.
Genau, ja.
Ich finde, das hat er sehr gut hingekriegt.
Mhm. Und jetzt ist klar, jetzt ist irgendwas im Magen.
Genau.
Und wir erfahren ja später auch, dass sein Schwager mit denen auch irgendwie zusammengearbeitet hat. Das heißt also, es kann ja durchaus sein, dass ihm klar ist, dass er jetzt oder dass sie jetzt ihren Bruder anruft und dass er das dann entsprechend in die Wege leitet. Das ist übrigens auch eine relativ harte Szene, ne? Muss man ja mal sagen.
Ja, du hast also gerade jetzt das mit diesem Nachschießen und dann nochmal treten, das ist schon echt.
Auch diese ganzen expliziten Blutlöcher und so, also Einschusslöcher und das Blut.
Einschusslöcher,
Also schon, das Gewaltlevel ist schon knackig. Und das war auch gewollt übrigens von Paramount, weil die einen Hit brauchten, weil die in finanziellen Problemen waren.
Ah, okay.
Und
Aber weißt du was, man muss trotzdem sagen, die haben es gut portioniert. Es ist jetzt kein übertriebenes, also das ist in Einzelnen übertrieben, also punktuell übertrieben. Oder,
aber es ist jetzt keine Schlachtplatte, meinst du?
Ja, das meine ich, genau. Ja,
das wäre ja auch bei der Laufzeit gar nicht möglich.
Nein, das stimmt.
Generell muss man sagen, der Film war ursprünglich 2 Stunden, 6 Minuten lang.
Und wieso ist er denn, dann ist er doch länger geworden?
Ja, weil den Verantwortlichen hat man zu wenig Szenen mit der Familie gehabt. Man wollte, also es waren wahrscheinlich diese ganzen Action-Set-Pieces und diese ganzen Plot-Points waren alle drin, aber es war ein bisschen zu wenig Familienszenen drin, ne? Wie zum Beispiel das Essen, sage ich jetzt mal, vorhin, was wir vorhin hatten. Mhm. Und das hat man dann eben geändert und ja, daraus kam dann eine fast 3-Stunden-Fassung.
Und wir haben jetzt das erste Mal wieder seit, ich weiß gar nicht, was für eine lange Zeit, aber wir haben jetzt das allererste Mal wieder Marlon Brando auch spielend, also Don Vito Corleone ist aufgestanden und
ist wieder aktiv und liegt nicht nur im Bett.
Ja. Aber genau, das erste ist, er spricht mit Tom Hagen.
Genau. Und erfährt ja jetzt, dass Sonny gestorben ist. Was natürlich auch eine harte, muss ich mal überlegen. Der eine Sohn ist auf der Flucht untergetaucht in Italien, in Sizilien. Der zweite Sohn geht ja, ich weiß gar nicht, ob Fredo schon weg ist oder ob er jetzt noch geht, aber der geht ja auch nach Las Vegas. Mhm. Sonny ist tot.
Ja.
Und wie viel er darüber weiß, was mit seiner Tochter passiert eigentlich in ihrer Ehe, das ist ja auch so ein bisschen im Unklaren. Aber wenn er das auch noch erfahren könnte, dann hat er ja mit allen seinen leiblichen Kindern Probleme.
Ja, das stimmt.
Ja.
Jetzt erklärt Don Vito Corleone seinen Plan, sich mit allen Familien zu treffen.
Jetzt ist er vor allen Dingen auch wieder der Don.
Ja. Aber man sieht, dass er jetzt ist. Also, dass das Vito, der ist der,
Tom tröstet.
Tom tröstet. Ja. Ja. Aber auch cool, sein Pyjama hat ja so ein bisschen so eine Sträflings- Kleidungsstil, ne? So diese Streifen.
Ja, und ihn haben wir ja auch schon gesehen. Ne? Der war ja derjenige, der als erster um einen Gefallen gebeten hat, ganz am Anfang.
Ja, stimmt. Und wir sind jetzt da im Leichenschauhaus.
Oder im Bestattungsinstitut, glaube ich eher.
Oder? Ja, ich glaube, sie sagen.
Oder?
Ja, doch, also man hat hinten auf jeden Fall einen Sarg gesehen, einen aufgeklappten.
Ja, ich denke eher, das scheint das mir doch die Art von Unterhaltung zu sein, die man nicht in einem offiziellen Gebäude führen würde.
Ja, genau, ja.
Die ganze Kunstfertigkeit und all sein Können soll er anwenden. Und ich meine, wir haben ja gesehen, wie Sonny ausgesehen hat.
Ja, aber wir sehen jetzt trotzdem noch mal.
Genau. Ja, aber also wir müssten es nicht mal sehen, aber sie zeigen es uns jetzt noch mal.
Ja, und der Don ist
ringt wirklich, mit sich, ringt mit seiner Fassung.
Ja.
Auch wirklich hervorragend gespielt von Marlon Brando.
Ja. Also wir haben ihn jetzt gar nicht, wir haben ihn nur noch mal kurz gesehen, also auch von der Seite, jetzt gar nicht so heftig wie eben, ne? Als er da auf offener Straße.
Der übrigens lange mit sich gerungen hat, ob er die Rolle spielen soll.
James Caan?
Nee, Marlon Brando.
Ach so, ja.
Weil er nämlich eigentlich nicht mitspielen wollte in dem Film, der die Mafia glorifiziert.
Ja, okay, kann man verstehen. Aber es ist, also ich muss sagen, man sympathisiert mit diesem Gefühl, man weiß immer, wen man anrufen muss. Mhm. Und irgendwer kümmert sich. Ich meine, was das Kümmern dann bedeutet, das ist ja nochmal was anderes. Aber es ist jetzt nicht so, dass man diese Welt bewundert.
Mhm. Ja, das sehen manche anders, glaube ich.
Wirklich? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Glorifizierung ist von der Lebenswelt, in der die sich befinden.
Aber es ist halt auch keine Distanzierung, muss man sagen.
Nein, natürlich nicht. Aber man soll ja auch in diese Welt eintauchen. Und das ist ja das, was die Aufgabe vom Film auch ist.
Die echte Mafia hat es übrigens anders gesehen, lange Zeit.
Ja, gibt es da offizielle Statements von denen?
Die haben lange Zeit gegen den Film gekämpft. Da gab es richtige Drohungen.
Ach, das ist ja interessant. Aber,
auch Drohungen mit der Gewerkschaften und so. Also zumindest mit den Gewerkschaften, die die Mafia dann offenkundig auch Verbindungen zu hatte. Und ja, also die Mafia fand das gar nicht lustig, dass ein Film über sie gedreht werden soll.
Aber das würde ja dann dem widersprechen, dass er glorifizierend sein könnte oder die.
Ja gut, die einen finden es halt so, die anderen haben halt Angst, ne? Dass da Sachen gezeigt werden, die sie möglichst unter Verschluss halten wollen.
Ja, ja, das ist ja so ein bisschen wie
aber Serie ich geb dir,
Gomorra, ne?
Ja, ja, ja. Genau. Ja. Also ich habe sie nie gesehen, aber ich kenne sie vom Titel.
Also lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, ist sehr stark, aber der Autor sagte auch, hätte er gewusst, was das nach sich gezogen hat, hätte er dieses Buch nie geschrieben.
Mhm. Und also später hat die Mafia dann doch ihre aktive Arbeit gegen den Film eingestellt, eben weil sie auch gesehen hat, dass er eher Sympathie für die Mafia weckt und weniger eine reine Anklage ist. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Also
so. Wir haben hier nochmal ein ganz wichtiges Ereignis. Ja. Ist es sein Leibwächter, der da abhaut?
Genau.
Michaels Leibwächter haut ab und Michael weiß sofort, was los ist. Und das Autobombe. Ist schon eine heftige Autobombe, ne?
Ja, da bleibt nicht mehr viel übrig.
Nee, also das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie ein kleiner Silvesterkracher, der da reingesetzt wurde, sondern das ist schon, da geht richtig was hoch. Und im Prinzip ist das ja auch der Auslöser, mehr oder weniger, dass Michael zurückkommt.
Ja, das und wahrscheinlich auch der Tod von Sonny, ne? Den wird ihn ja auch noch erfahren.
Wir sind auch jetzt bei dem Treffen.
Genau.
Der Familienoberhäupter.
Genau.
Jetzt wird nochmal aufgezählt.
Ja, genau, New Jersey,
wo welche Brooklyn. Familie ist.
Genau. Ja, und wir erfahren auch Kalifornien, Kansas City sind offenkundig auch wichtige Knotenpunkte gewesen. Also Kalifornien, klar, Kansas City mag viele überraschen, wird aber, glaube ich, in Casino wird das, glaube ich, mal erwähnt, dass das ein wichtiger Knotenpunkt auch war.
Und im Prinzip fast Don Vito nochmal alles
den Film aus zusammen. Dem
Krieg zusammen. Ja, genau. Also er macht das sehr geschickt, indem er auch sozusagen die Verluste der anderen nochmal aufzählt.
Naja, und ja auch sagt, ne, wir sind quitt mit den Tartaglias. Ne? Ja, wir haben beide richtig. Einen Sohn verloren. Das reicht doch jetzt.
Wobei jetzt auch gerade wieder eine Orange mit auf dem Tisch lag. Ja. Ne? In der Schüssel.
Ja, und das spielt ja nachher auch nochmal eine Rolle. Ne? Die werden ja auch dann, da wird ja auch aufgeräumt unter diesen Gruppen. Ne? Also die überleben ja auch nicht alle den Film.
Ja. Jetzt erkennen wir auch nochmal deutlich, was Don Corleones Vorbehalte sind.
Vor allen Dingen, das ist, finde ich, auch durchaus interessant, er hat ja recht. Mhm. Ne? Er hat ja recht, das ist ja nicht einfach nur irgendwelches dummes Dahergerede, sondern wir sind ja nun auch schon 50 Jahre oder 70 Jahre weiter, als der Film spielt. Er hat ja nicht Unrecht, ne? Denn wer sind denn diejenigen, die den Drogenhandel kontrollieren, auch in Amerika? Das ist nicht die italo-amerikanische Mafia, Das sind die Kartelle aus Mexiko und aus Kolumbien. Das sind ja ganz andere Kartelle, die da beteiligt sind.
Ja.
Also das Öffnen des Marktes dafür hat ja überhaupt nichts gebracht. Und gleichzeitig wurden ja hohe Strafen, also gleichzeitig hat das ja zu einer extremen Gegenschlag von Seiten der Politik und der Sicherheitsbehörden geführt. Ne? Je nachdem, welchen Teilen Amerikas man sich befindet, kriegt man ja sehr hohe Strafen auch für Drogenkonsum und Drogenhandel. Gut, das hat sich ja jetzt auch teilweise sehr stark liberalisiert, aber trotzdem hat Vito ja eigentlich recht in dieser ganzen Situation.
Ja, natürlich. Und es ist irgendwie auch interessant, dass selbst die illegalen Geschäfte einem, sage ich mal, einem Zeitgeist ausgeliefert sind und sich der Frage stellen müssen, wie geht's in Zukunft weiter?
Ja, also Coppola sieht den Film ja auch ein Stück weit auf eine Allegorie auf den Kapitalismus. Und das ist es ja auch. Ne? Das sind ja, wir haben es ja auch gehört, ne? Das ist ein Geschäft. Ne? Auch, ja, der Mordversuch am Don, das war ja nur geschäftlich und so, war ja nichts Persönliches. Also das sind Geschäftsleute. Nur eben halten die sich nicht an die Gesetze.
Ja, die halten sich an eigene Gesetze.
Ne? Genau.
Also weil Gerechtigkeit ist ja ein Thema durchaus.
Ja, ja. Nur eben eine eigene Form von Gerechtigkeit.
Ja, ja. Und auch eine andere Legitimation von Macht und Autorität.
Genau. Das ist nämlich eine reine wirtschaftliche Macht, die haben.
Ja, und halt auch eine biologische, muss man ja eigentlich sagen.
Inwiefern?
Also, die Zugehörigkeit zu den Familien wird ja über Heirat eigentlich auch geklärt. Also, wer gehört zur Familie und wer nicht? Also, es gibt natürlich auch die Vertrauten und die Freunde. Also, wie zum Beispiel Tom Hagen.
Aber das ist ja
das
nichts.
Das Grundsätzliche ist das Familiäre. Weil man könnte ja auch so sagen, die sind doch alle Italiener.
Ja, aber ne, würde ich jetzt weniger so sehen. Also nicht als im Sinne von biologisch, weil zur Familie gehört ja nicht, das hat ja nichts mit Blut oder Anverwandtschaft zu tun, sondern das hat ja was mit Loyalität zu tun. Wer nicht zur Familie steht, der ist ja sofort auch raus, egal ob er blutsverwandt ist oder nicht.
Natürlich, natürlich. Ja, ja. Aber
also würde ich
du
jetzt,
kannst dich ja auch.
Also Familie aber, ist ja. Ja, aber Familie
aber du musst
ist da, würde ich da eher übertragen sehen. Und das ist es auch vom Wortsinn her, glaube ich. In der Benutzung des Wortes. Also Familie wird gesagt, um ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, ist aber nicht im Sinne einer Kernfamilie gemeint.
Ja, natürlich.
Also.
Aber du kannst dich natürlich auch nur unloyal gegenüber deiner Familie verhalten oder von der Familie distanzieren, wenn es irgendein Minimum an Familie gibt. Und das ist halt dann die Biologie.
Nee, ist es in dem Fall ja nicht, weil auch die anderen können sich ja illoyal verhalten. Also es geht um Loyalität, nicht um Blutsverwandtschaft.
Ja, aber worauf ich hinaus will, ist diese so Amtsnachfolge und so. Da kannst du nicht einfach den Schwiegersohn, der könnte, irgendein Schwiegersohn oder so, könnte jetzt nicht der neue Don werden für die Corleones.
Ich glaube,
das ist schwieriger.
Ja, das ist schon richtig, aber das ist ja nur das, in Anführungsstrichen, nur das Oberhaupt. Ne? Also es geht ja auch darum, wer ist Teil dieser Familie? Und Teil dieser Familie
natürlich,
ist.
Aber wem gibst du deine Loyalität? Weil wir haben ja gesehen, man hätte ja sagen können.
Dem, der die Macht hat.
Richtig, wer hat die Macht und wem wird die Macht zugesprochen? Und als Vito quasi nicht aktiv die Geschäfte führen konnte, da hat man ja gesehen, dass alles am Wackeln war, weil einfach keiner ihn sozusagen offiziell vertreten konnte.
Genau.
Und diese Verbindung, die ist einfach, würde ich schon sagen, biologisch veranlagt.
Ja, wer den Kopf hat, klar, aber es geht ja nicht so sehr darum, nur den Kopf zu haben. Und die Frage ist, wer hat jetzt diese Nachfolge? Wobei, das ist ja auch nicht überall so, dass das tatsächlich so
in dieser Familie ist. Pauschal kann man das
muss man auch sagen. Es gibt dann ja auch durchaus Familien, in denen dann nicht nach Blutsverwandtschaft entschieden wird. So ist es ja nicht. Das ist ja jetzt bei den Corleones ein bisschen extremer, weil es ja auch ein bisschen geraffter ist im Zuge der filmischen oder literarischen Bearbeitung.
Ja, es ist natürlich auch nicht das Thema des Films, das muss man natürlich schon sagen. Wir haben Michael mittlerweile wieder zurück.
Ja, Michael.
In Amerika. Und er hat auch seine ehemalige Freundin oder seine, wie auch immer, Kay auf jeden Fall wieder getroffen. Und wir erkennen auch jetzt so langsam an Michael, dass er ja mehr in seine Rolle reingewachsen ist mittlerweile durch diese Abwesenheit.
Mhm.
Und er hat ja auch gesagt, er ist schon über ein Jahr wieder zurück, ne?
Ja.
Das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich schon eher so 47 oder sogar 48, ne?
Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon vorhin das Wahlplakat, was auf 48 hingedeutet hat.
Ja, okay, ja.
Also es würde schon passen, ne? Wenn wir sagen, dass er 46 flieht, dass wir jetzt so ungefähr 48 haben, 48, 49.
Und Michael will Kay zurückgewinnen.
Ja. Was ihm ja auch gelingt.
Ja. Aber man fragt sich schon, hat Kay nicht mittlerweile selber irgendwie. Also sie hat ihn ja scheinbar noch nicht aufgegeben, ne? Weil sie hat ja keine eigene Familie, ne?
Ja. Und sie hat ja offenkundig auch noch relativ lange auf ihn gewartet, immer.
Genau. Die beiden steigen ein ins Auto. Und wir haben eine Abblende und eine Aufblende und
wir sehen den Don wieder in seinem Büro.
Ja, und er fasst ins Aquarium. Und er, man muss sagen, er sieht auch schon, er ist gealtert. Also ja, man merkt das schon, er ist gealtert. Er ist auch nicht mehr so adrett
Ja, wobei.
Also, so gekleidet, ne?
Ja, also, ich meine, habe ich mir zuerst auch gedacht, aber man darf natürlich nicht vergessen, in der ersten Szene ist er ja am Hochzeitstag, ne?
Natürlich.
Hat er was anderes. Ja. Und später hat er ja auch mehr so diesen, was war das, so ein Kordanzug oder was das war?
Ja, stimmt. Aber guck dir jetzt mal seinen Sohn an.
Ja.
Michael im Nadelstreifen. Ja. Und er hat jetzt einen Dreiteiler auch an, ne?
Mhm. Ja, also man sieht, dass der Don schon dabei ist, sich zurückzuziehen.
Hm.
Ja, und wir haben es ja gerade gehört, ne? Tut, was Michael sagt. Also er hat ja schon jetzt gerade
Michael übergeben. Das ist total wichtig. Es muss diese Amtsübergabe stattfinden, in dieser Art und Weise.
Naja, und jetzt hören wir ja auch gerade, dass sie planen, New York zu verlassen, grundsätzlich auf längere Sicht, weil sie in New York keinen Platz für sich sehen.
Mhm.
Was ja auch nicht falsch ist, weil Nevada bietet natürlich für jemanden, der im Glücksspiel sein Geld macht, deutlich mehr Chancen als New York.
Mhm.
Ich meine, da gibt's auch Atlantic City, aber das war's ja dann. Jetzt sehen wir auch, wie Tom aus so ein Stück weit rausgedrängt wird.
Mhm.
Und Don Vito quasi die Rolle übernimmt.
Mhm. Ja, es ist auch cool, dass, und ich finde, das ist halt das Wichtige. Don muss gerade in der Übergangszeit nochmal vermittelnd auch eintreten, damit halt sein Sohn auch dann letztendlich die ganze Autorität kriegt und die Entscheidungen akzeptiert werden. Also, dass jetzt auch gerade diese großen Personalentscheidungen wie den Consigliore zu ersetzen.
Wobei ja auch wiederum, wenn wir jetzt dynastisch denken, es gibt ja eigentlich gar keinen anderen mehr, der es machen könnte.
Ja.
Dean Martin, Jerry Lewis, auch nochmal ein schöner Hinweis, wo wir zeitlich sind.
Genau, wir sind jetzt in Las Vegas, ne?
Genau, und wir sehen ja auch Fredo, der hier
Ja.
scheinbar voll in seinem Element ist, mit der entsprechenden Kleidung.
Und wir haben ja hier einfach noch mal eine ganz and ein ganz anderes Setting, ne? Also der Film macht hier auch noch mal ein neues Fass auf, also mit dieser Las Vegas-Geschichte.
Ja, was wir halt immer nur so am Rande gehört haben, ne? Wir haben ja eigentlich nie gesehen, was die Corle wie die Corleones eigentlich ihre Kohle verdienen, ne? Wir haben ja immer
Stimmt.
nur diese
Ja,
ganzen
ja.
Morde und so und diese ganzen Bandenkriege gesehen, aber dieses Glücksspielthema war ja eigentlich nie, das wurde immer erwähnt, aber es wurde halt nie gezeigt. Jetzt sehen wir es. John Cazale hat auch eine ganz interessante Karriere als Schauspieler. Also der Darsteller von Fredo, der hat in 5 Filmen mitgespielt. Alle 5 in den 70ern, also in 5 Filmen Spielfilmlänge. Alle 5 in den 70ern New Hollywood-Filme. Und alle 5 nominiert für den besten Film jeweils in dem Jahr bei den Oscars.
Dann war das ein starkes Jahr für ihn, ne?
Ja, das war ja nicht in de das war ja nicht
Ja,
in dem
genau,
Jahr,
nein,
sondern seine
ein
Karriere.
starkes Jahrzehnt. Ja, Karriere war er stark, ja.
Also es ist eine ganz, eigentlich eine ganz komische, ne? Nur ein paar Mal, nur 5 Filme überhaupt, aber eben alles top-nominierte Filme.
Stimmt, also effizient müsste man sagen,
Ja,
effiziente
das könnte
Karriere.
man sagen, ja.
So, und was auch ganz cool ist, dass Michael sich nicht beeindrucken lassen will durch irgendwelche Eskapaden oder irgendwelche wilden Partys oder so.
Ja, er kennt ja seinen Bruder, ne? Er weiß ja auch, was er von seinem Bruder so ein Stück weit auch erwarten kann. Und er weiß ja auch, dass da ein paar Sachen im Argen liegen werden.
Ja.
Auch schön interessant, ne? Die Corleone-Familie erwägt, das Olivenölgeschäft aufzugeben. Also scheinbar weiß Johnny nicht so richtig, was die Corleones alles machen.
Ja, weil wahrscheinlich gibt es auch,
Oder meinst du, das ist ein
wahrscheinlich gibt es
Codewort?
auch, vielleicht,
Aber die
ja.
sind ja unter sich. Oder glaubst du, er hat
Ja,
Angst, dass es
oder,
verwanzt ist?
vielleicht ist es auch für uns als Zuschauer einfach, ist es egal eigentlich. Und vielleicht ist sozusagen das Olivengeschäft immer der Vorwand für etwas. Na, vielleicht haben die noch einen Weinhandel oder was auch immer und mit dem Weinhandel ist weiß nicht was verbunden oder so, ne?
Kann auch sein. Ja, jetzt haben wir Mo Green, gespielt von Alex Rocco, der jetzt ja auch nochmal als so ein großer, fast Antagonist aufgebaut wird, der ja aber eigentlich jetzt gar nicht so viele, so eine große Rolle spielt für die Ereignisse im Film.
Nee.
Aber hat ein ziemlich interessant, aber es ist eine interessante Rolle. Aber auch das finde ich so interessant an dem Film, dass er selbst jetzt noch nach, wie lange haben wir jetzt? Nach über 2 Stunden, also halbe Stunde vor Schluss, noch so eine Figur wie Mo Green einführt, von dem man ja auch das Gefühl hat, dass der durchaus noch wichtig werden kann, um ihn dann am Ende ja, ich weiß gar nicht, ob der nochmal auftritt überhaupt nach der Szene, bis zu seinem Tode, um ihn dann am Ende einfach nur noch zu erschießen.
Ja, und eigentlich auch einer, der schon lange dabei ist, also zumindest in den Geschäften, ne?
Ja.
Ja, das ist schon erstaunlich. Also Mo Green ist der, der
Ja, Mo Green ist ja der Besitzer von diesem Casino und Hotel, ne? Wo sie
Ja, genau.
sind ja bei Mo Green jetzt quasi gerade und wollen ihn aus seinem eigenen Geschäft rausdrängen.
Haben wir diese Ohrfeige gesehen?
Nee, die haben wir ja nicht gesehen.
Nee, aber es ist schön zu sehen, wie Michael doch gut informiert ist auch, ne? Und die Sachen mitkriegt.
Ja gut, das war ja auch öffentlich, ne? Also.
Ja.
Auch schön, wie so subtil auch erzählt wird, wie das Casino-Geschäft eigentlich funktioniert, ne? Das wird natürlich alles noch mal viel intensiver und interessanter erklärt in Casino, dem Scorsese-Film.
Ja.
Und man weiß jetzt gerade nicht so ein bisschen, wo eigentlich die Loyalität von Fredo liegt, ne? Will er da vermitteln? Hat er so viel Spaß am Casino-Geschäft, dass er da jetzt nicht wegen Unbedachtheiten rausfliegen will?
Ich glaube, Fredo ist ein bisschen verloren in seiner Rolle.
Interessant, das ist ja auch jetzt eine Spiegelung ein bisschen der Szene, wo Vito mit Sonny nach dem Gespräch mit Solozzo gesprochen hat. Ne, wo er ihm sagt, lass ihm nie wieder zeigen, was du denkst, einem außerhalb der Familie. Ja, und wir sehen Anthony das erste Mal, ne? Den Sohn.
Stimmt. Ja, der wird ja auch erst jetzt mit beim Tod von Don Vito nochmal,
Genau.
also wirklich relevant, ne? Oder als in Rolle sieht man ihn dann in Aktion.
Der Sohn heißt übrigens deswegen Anthony, weil der Junge nicht auf den Rollennamen reagiert hat, sondern nur auf seinen eigenen. Und der
Ah.
hieß eben Anthony.
Okay. So, das ist auch schön, dass sich Michael noch mal Rat von seinem Vater holt und auch den entscheidenden Hinweis kriegt.
Das war ja der Sinn dieser ganzen Aktion, dass man Tom da abschiebt, und der Vater eben dann seine Rolle einnimmt quasi. Auch schön, dass der Don jetzt mehr trinkt.
Und weil auch das Michael ihm sagt, es tut dir gut, Pa. Aber er nennt ihn Pa noch, ne?
Ja.
Ja, das ist ja der Hinweis von vorhin war gut. Ja.
Und jetzt kommt ja so langsam, ich meine, wir sind ja jetzt schon fast auch eine halbe Stunde vor Schluss des Films, jetzt wird ja so langsam die ganzen Figuren auf dem Schachbrett in die entsprechende Richtung gesetzt für das Finale.
Jetzt kommt die stolze Großpapa-Rolle auch noch mal ein bisschen zum
Genau,
Vorschein.
genau.
Also man merkt auch diese Sentimentalität, die jetzt bei Vito auftaucht.
Genau. Ja, was wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen haben, weil wir jetzt ja auch eine Dialogszene haben, vielleicht noch so ein paar Sachen zum Thema Casting. Da waren natürlich auch nicht alles die erste Wahl, die hier oder der erst waren nicht die einzigen Gedanken, so muss ich sagen, sondern Michael wollte zum Beispiel auch Martin Sheen oder Dean Stockwell spielen, die haben auch vorgesprochen. Und sogar Rod Steiger wollte diese Rolle spielen, der aber eigentlich viel zu alt gewesen wäre. Wer ebenfalls angefragt wurde, waren Warren Beatty, Jack Nicholson und Dustin Hoffman, die alle abgelehnt haben. Es gab auch die Idee Alain Delon oder Burt Reynolds, da war dann aber Coppola nicht so überzeugt von den beiden. Und einer der Offiziellen von Paramount, Robert Evans, hat ernsthaft für Robert Redford plädiert. Aber der wirkte nicht italienisch genug für Coppola. Also ums wörtlich fand er ihn too raspy. Also rasp als White Anglo-Saxonian Protestant. Ne? Und Evans wollte ihn dann noch überzeugen, dass er ja Norditaliener sein könne. Ne? Aber das hätte natürlich auch nicht zur Story gepasst, wenn das alles Sizilianer ja ursprünglich sind. Ja. Ryan O'Neill war auch noch mal ein Kandidat. Und Wer ebenfalls noch ein Kandidat war für Sonny und für Michael, war ein gewisser Robert De Niro.
Ist immer schwer vorstellbar, ne? Ja. Wer das hätte sonst noch spielen können.
Also ich sag mal so, dass es De Niro nicht geworden ist, war natürlich insofern ein Glücksfall, weil er ja dann im zweiten Teil mitspielt. Und ja dann auch im zweiten Teil einen Oscar gewonnen hat. Also das wäre natürlich, also das fällt mir tatsächlich fast schwerer, mir vorzustellen, wer dann die Rolle im zweiten Teil gespielt hätte. Mhm.
Man merkt auch irgendwie jetzt, wo Vito Corleone wirklich, er wird so dieser alte Opa, ne?
Genau.
Die Haare werden ein bisschen zauseliger. Ja.
Und grauer vor allem.
Ja. Und er spielt mit seinem
Enkel. Genau, er sitzt da rum mit seinem Enkel.
So, und jetzt macht er auch ein bisschen was Gruseliges, ne?
Ja, genau.
Das ist schon so ein bisschen...
Mit was? Eine
Orange, ja, genau. Mit Orange, das fand ich gut. Und Anthony hat auch ein bisschen Angst, ne? Mhm.
Aber freut sich ja gleich wieder.
Ja, genau. Ja. Ist ja auch eigentlich witzig, dass er diesen Gag jetzt macht mit der Orange im Mund, wo Marlon Brando doch wirklich was.
Ja, irgendwas hat. Da in der Kauleiste hatte, ja. Das stimmt wohl. Ja. Und gleich haben wir ja dann die Szene, wo Brand. Jetzt sieht es fast so aus, als ob er sein Gebiss rausgenommen hätte. Ne?
Ja, richtig, ja.
Weil man auch die Zähne jetzt gar nicht so richtig gesehen hat, alle.
Ja. Und ja, die spielen da zwischen den Tomaten und.
Ich glaube, jetzt hat er es kurz wieder drin gehabt, die Orange.
Ja, wirkte so, ne? Jedenfalls bricht er jetzt zusammen und Anthony denkt erst
schnallt's
noch oder
nicht, ja.
Schnallt's noch nicht genau, dass Opa da liegt und der spritzt ihn auch erstmal noch weiter nass. Und Opa steht nicht auf, Opa
bleibt liegen. Ja, und jetzt holt er den, wen auch immer.
Ja, wahrscheinlich die.
Also auch schön, wie lange.
Läuft jetzt okay, ne?
Wie lange wir jetzt doch relativ auf diesem Bild verharrt waren. Das waren jetzt bestimmt auch ja, 3 Sekunden.
Auch, ne? Auch, weißt du, auch schön, wie Vito Corleone unter diesem Art Baldachin,
ja.
Da wo die Tomaten ja. sind, sozusagen zum Fallen kommt. Und wir dann diese Blende rüber haben zum Trauerzug. Also mit diesen ganzen Limousinen und den vielen Blumen.
Ja, mit, das sind bestimmt auch 30 Kränze, 40.
Ja. Und wir haben ja auch, wir haben eigentlich gar keine richtige Beisetzung, sondern wir haben sozusagen schon das fertige Grab, oder?
Ja, ich glaube, ja.
Oder wie war das?
Die schmeißen, glaube ich, jetzt gleich schon die Rosen alle rein.
Ah doch, ja, das ist noch, ja.
Corleone Vito.
Genau, wir sehen das Grab. Doch, wir haben den Sarg noch. Ja, doch, haben wir.
Sind wir die Familien.
Und auch ja wichtig, dass
Johnny
vorher Vito seinem Sohn Michael ja noch mit auf den Weg gegeben hat, woran er den Verräter erkennt, ne?
Genau. Clemenza führt auch schon wieder irgendwas in die Wege.
Ja, selbst diese Trauerfeier ist wieder auch natürlich, es ist immer Geschäft, alles ist Geschäft. Ja.
Das ist ja das Problem von diesem Geschäft, dass man sich dann irgendwann nicht wird trennen können.
Ja. Und ob es nun Geschäft oder persönlich ist, es ist immer alles persönlich und es ist auch immer alles Geschäft.
Kay, finde ich, ist überraschend mitgenommen, dafür, dass sie ja eigentlich eher distanziert ist zu der ganzen Thematik.
Ja. Na gut, sie hat ihren Schwiegerpapa verloren, ne?
Und ja, aber hatten die eine große. Haben die sich.
Ja, weißt du was? Ich glaube, es ist interessant. Kay kann persönlich mitgenommen sein, weil sie ja nicht im Geschäft ist. Und Michael kann es nicht, weil für Michael ist es persönlich und Geschäft.
Ja, jetzt haben wir Saltessio.
Und das war natürlich auch für Michael jetzt der Hinweis, von wo die Gefahr kommt.
Genau.
Saltessio hat ihn nämlich angesprochen.
Genau, hat ihm angeboten, das Treffen zu den anderen in seinem Gebiet zu machen, damit er keine Gefahr ausgesetzt wird. Auch schön dieses Sarkastische, da bin ich auf alle Fälle sicher.
Ja, aber es war doch jetzt Tom Hagen gerade noch, der da neben ihm saß.
Das ist Tom, ja.
Also der bleibt ja noch Freund der Familie, aber
er ist ja nicht mehr der offizielle. Er ist ja Teil der Familie. Ja gut, jetzt ist ja die Frage, ne, wie es jetzt ist, weil Vito ist ja nicht mehr da. Also kann durchaus sein, dass er jetzt wieder zurückkommen kann, weil Vito ja nicht mehr da ist.
Ja, ist auch interessant, dass Michael jetzt sagt, er hat sich entschieden, den Paten zu sein für das Kind.
Ja, das ist natürlich auch eine sehr schöne sehr schöne Umschreibung letzten Endes auch, ja.
Ja, eine Umschreibung dafür, dass er sich entschieden hat, Pate zu werden.
Ne? Genau, ja. Das, und generell ist, jetzt diese Szene ist natürlich hervorragend. Genau.
Also dadurch, dass er jetzt Pate wird, wir sehen sozusagen, er wird Pate. Das bedeutet auch, er wird Pate.
Genau. Also und auch generell diese ganze Szene, die jetzt kommt, dieses Gegenschneiden von diesem Massaker mit dieser Taufe.
Ja.
Es ist fantastisch mit der Orgelmusik, die immer größer wird.
Ja, das ist schon, ich sag mal so, pervers gut gemacht.
Das Baby ist übrigens Sofia Coppola.
Ah ja.
Die ja jetzt, die ja inzwischen durchaus eine eigene Regiekarriere.
Und hier sehen wir auch nochmal, was für eine Apparaturen, die da sich zusammenbauen, ne?
Clemenza.
Wischt nochmal sein Auto. Und auch interessant, wie detailreich hier die ganze Taufe mit auch der Salbung der Öle dargestellt wird. Ja,
es baut sich alles schön langsam auf. Ja. Jetzt haben wir hier den, der hier rasiert wird.
Genau, der Koffer wird
gepackt.
Und das, vor allem auch nicht nur das Krisam, sondern auch das Katechumenenöl, beide Öle werden sozusagen genutzt. Also das ist auch liturgisch sehr detailreich. Der Revolver
wird hergeholt mit den gefälschten Polizeimarken. Die Szene war wohl auch ursprünglich gar nicht so mit dieser Orgelmusik gedacht. Und dann hat Coppola sich die gesehen und gedacht, nee, das funktioniert alles gar nicht. Und dann erst mit der Musik hat es dann gewirkt.
Ja, man muss ja sagen, also Orgelmusik ist ja gerade auch für Film unfassbar stark. Ne? Das ist ja nicht nur eine sakrale Musik, sondern auch gerade durch diese Sakralmusik hat es auch so eine große Bedeutung. Und natürlich jetzt auch krass hier diese Absagen, das Absagen von Sünden in der Befragung für den.
Ja,
das also er nimmt jetzt die Rolle seines Paten ein und seines spricht Paten. Für sein Patenkind.
Genau,
Und sagt dem Satan ab.
Ja, das ist fantastisch. Also der Film ist ohnehin großartig, aber
das
er kommt hier eben nochmal in so einem.
Ja. Und es hat, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip es hat ja auch so eine Art Wiedergeburt von Vito Corleone in sich, ne?
Mhm.
Ja. Also so quasi, ne, Fortbestand der Dynastie.
Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob der Junge wirklich realistischer Kandidat wäre, dann, wenn wir das dynastisch sehen wollen. Da haben wir nämlich nochmal
Mo Green,
ne? Den haben wir tatsächlich nicht mehr gesehen. Wundert einen eigentlich auch, dass sie die Rolle so aufbauen und dann gleich wegschmeißen. Ja? Weil eigentlich hätte man die Rolle ja gut auch in der Fortsetzung verwenden können.
Ja, und wirklich auch.
Das ist übrigens ganz interessant. Die haben da in dem Brillenbügel war so eine Druckluftleitung
Kartusche
drin,
Blut, ja.
die dann vor allen Dingen auch das Glas hat springen lassen.
Auch wie die Anschläge jetzt durchgeführt werden,
Jeder
ne?
anders, ja.
Jeder anders?
Jeder auch, was natürlich auch Sinn macht, weil natürlich jeder anders heißt auch, gibt weniger Chancen, die sofort zu verbinden, ne?
Ja. Gut, und man muss sagen, es ist doch noch mal sehr viel Blut jetzt.
Ja, das ist ein
Also wir
Massaker.
sind noch nicht ganz am Ende, ne? Aber schon so zum Ende hin,
Ja, wir
also
haben
hier
ja noch
dieser
einen
Höhepunkt.
Todesfall, kommt ja noch dann mit dem Schwager. Und ich habe ja auch gerade was vom Thema Fortsetzung erzählt. Das wäre tatsächlich während der Dreharbeiten schon möglich gewesen, auf eine Fortsetzung hin bestimmte Sachen zu ändern, weil das wurde schon, weil der Bass war schon so groß, obwohl diese Dreharbeiten komplett schwierig waren. Und mein Coppola immer wieder auf die Nerven gegangen ist und teilweise schon ersetzen wollte, war dann dieser Bass um diesen Film so groß, dass noch bevor der Film ins Kino kam, eine Fortsetzung beschlossen wurde.
Okay, aber das ist nochmal ein guter Punkt. Der Film war nicht auf eine Fortsetzung ursprünglich angelegt, richtig?
Ja, offenkundig nicht, ne? Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt eine Trilogie geplant hatte.
Ja, okay,
Das ist
ja,
jetzt nicht wie bei Herr der
das,
Ringe oder so gewesen.
ja.
Aber es kam eben, aber man hat es eben schon, man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind Anfang 70er, ne? Da war das auch noch nicht so geläufig, dass man ständig
Ach,
Filme,
Interview,
Fortsetzungen macht, ne?
ja, natürlich, ja.
Und also es gab grundsätzlich natürlich schon Stoff dafür, weil natürlich das Buch auch nicht komplett verfilmt wurde.
Natürlich. Was hast du irgendwie, also gut, wahrscheinlich also gut, das Buch hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht
Nee, habe ich nicht gelesen.
gelesen, aber hast du irgendwas darüber in Erfahrung gebracht, wie nah oder wie frei
Ja gut,
die Geschichte erzählt wird vom Buch?
Puzo ist ja, hat ja mit Coppola gemeinsam auch das Drehbuch geschrieben. Also denke ich mal, wird das schon relativ nah dran sein. Ne? Also
Ja.
Puzo ist ja auch der Autor vom Roman.
Ja.
Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass
Also
er da komplett alles,
man
was er im
kann,
Roman geschrieben hat, umgeschmissen hat dafür.
ja, also man kann natürlich jetzt diese Zusammenarbeit von Puzo und Coppola natürlich schon, es hat ja dann auch was von einem Autorenfilm, Stück weit, ne?
Ja, klar.
Wenn man
Wir sind
diese
ja auch,
Zusammenarbeit,
das ist ja auch ein
ne?
Thema in der Szene, ne? Wir sind ja jetzt in der New Hollywood-Ära. Der Pate gilt ja als durchaus manchen als Startschuss für New Hollywood.
Und wir sind, man muss sagen, wir sind jetzt in der neuen Ära auch angekommen irgendwo, ne?
Genau, ne? Die Alten müssen abziehen. Celtessio, der sich illoyal verhalten hat, da haben wir es nämlich wieder. Und natürlich auch der Schwager, der sich illoyal verhalten hat.
Ja, und es und Michael nimmt es jetzt selbst in die Hand.
Sagen wir es so, er will zumindest erstmal noch wissen, wer es gewesen ist, ne? Und man ist ja durchaus am Anfang noch geneigt, ihm vielleicht sogar zu glauben, ne? Wo er jetzt seine Unschuld beteuert und alles. Schön auch, die Kamera ist auf diesem Pokertisch gewesen. Ne? Weiß nicht, ob du es hast gesehen.
Nee, habe ich nicht gesehen. Ach
Man
so,
hat
war unten im Schnitt gesehen.
es unten gesehen, unscharf, dass da die grüne Fläche und auch Karten hat man, glaube ich, gesehen.
Sehr stark, ja.
Vielleicht sieht man es gleich nochmal. Ja, er bringt jetzt alle Familienangelegenheiten ins Reine. Ne? Wie das geschieht, haben wir ja gerade schon gesehen, mit dieser Aufräumaktion, nennen wir es mal. Ja, jetzt fragt er, ne? Glaubst du, ich könnte meine Schwester zur Witwe machen? Aber natürlich hat er genau das vor. Und es wundert einen eigentlich schon fast so, wie er die Schwester behandelt hat, dass er das nicht schon längst gemacht hat, wenn man ehrlich ist.
Ja, es gäbe also quasi auch andere Gründe, ne? Ja, das.
Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm, ne? Aber
aus dem Familiengeschäft auszusteigen, ja. Aber das ist ja eine Verbannung irgendwo auch.
Ja,
ne?
Ja, aber der Witz. Nein, der Witz ist ja, wir wissen doch am Anfang, er ist ja überhaupt nicht im Familiengeschäft drin. Das hat ja das hat Vito ganz klar gesagt, er soll ja nicht direkt ins Familiengeschäft einsteigen. Am Tag der Hochzeit.
Ah, stimmt. Das ist sozusagen noch eine Anweisung von seinem Vater, von Michaels Vater.
Ja, ne? Nee. Das ist der Hinweis darauf, dass das nicht die Strafe ist. Weil er bestraft ihn mit etwas, was er sowieso nie gehabt hat.
Ah,
er erzählt ihm das jetzt nur.
Ja, er verkauft es ihm so,
genau,
also als Geschäftsmann
quasi. Um ihn in Sicherheit zu wiegen, um zu erfahren, was er erfahren will. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, dann weiß man, dass an dieser Drohung oder an dieser Beschwichtigung überhaupt nichts dran sein kann. Weil das ist keine Strafe für Michael, aus Michaels Sicht. Weil er kann ihn nicht irgendwo rauswerfen, wo er nie drin war.
Ja, okay. Ja. Aber er verkauft es ihm so, ne?
Ja, klar. Aber du verstehst, was ich meine, ne? Das ist schon so ein dezenter Hinweis für uns Zuschauer darauf, dass es jetzt nicht so kommt, wie er denkt.
Nee, das stimmt. Und auch man könnte ja annehmen, es ist nicht notwendig, was jetzt passiert.
Ja gut, doch. Ich glaube schon, dass man einen Verräter in der eigenen Familie, in dem Fall ja tatsächlich in der Anverwandtschaft, nicht einfach so davon kommen lassen kann.
Ja, aber könnte man sich nicht vorstellen, dass das ein bisschen auch so ein Exempel ist?
Ja, klar.
Also um zu zeigen, okay, die Familie ist wieder stark unter der Führung von Michael Corleone,
das ist das
der,
ja
der
alles.
Neue Don ist.
Das ist das ja, diese ganze Aktion an diesem Tag ist das ja.
Ja. Er nimmt das Ruder in die Hand.
Genau.
Und ist dabei nicht zimperlich.
Nee.
Und das sollen auch alle sehen.
Und jetzt sehen wir ja auch, die Familie zieht weg. Also, das ist ja auch interessant, ne? Sie ziehen weg, obwohl sie jetzt gerade richtig aufgeräumt haben.
Und wir sehen noch mal, wie groß das ist, ne?
Aber
56 Acres.
Ja, 56
auf Acres. Dem Schild.
Ich weiß gar nicht, wie groß das ist.
Ja, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, es ist
nicht klein, schon, ja.
Nee, es soll nicht klein sein, ja.
Und, aber wir wissen ja auch schon, dass der Umzug geplant war. Und jetzt sehen wir schon da, wie Michael da sitzt. Im Prinzip wie in der Mischung aus seinem Vater und Sonny, ne? Also sein Vater mit dem Anzug, aber nicht das Jackett an, und man sieht die Hosenträger wie bei Sonny. Also finde ich ganz interessant, dass er da diese beiden Vorgänger im Prinzip vereint. Und auch gleichzeitig sehr kühl und überlegt ist wie sein Vater, aber sehr knallhart agiert wie sein Bruder. Ja, und wir sehen, er verzeiht ihr diese ganzen Anklagen jetzt, weil er natürlich auch nachvollziehen kann, dass sie sauer auf ihn ist.
Aber er sagt, ruf einen Arzt, ne? Also.
Ja, gut. Die Diagnose weibliche Hysterie ist, glaube ich, in der Zeit durchaus noch eine.
Noch eine gängige
gewesen, ja.
Ja.
Also von daher.
Er sagt es sogar, sie ist hysterisch.
Ja. Ja, und für sie geht es natürlich nur darum, hat Michael sich geändert oder nicht? Und wir sehen ja schon, dass er sich geändert hat, weil dem Michael von der Hochzeit würde man ja nie zutrauen, dass er Kay anschreit. Beziehungsweise er hat, und vor allen Dingen auch dieses Frag mich nicht nach meinen Geschäften, ganz im Gegenteil, er hat ja bereitwillig erklärt, wie das damals war mit Johnny Fontaine und seinem Vater.
Ja, aber da waren es auch noch nicht seine Geschäfte.
Ja, ja.
Also da, ja, ja. Aber da wollte er sozusagen, da war er noch ganz offen Kay gegenüber und jetzt sind es Michaels Geschäfte und er möchte, dass sie da rausgehalten wird. Und
dieses eine Mal darf sie ihn fragen. Mhm. Und da lügt er sie an.
Ja. Aber ja,
er zögert muss sagen, aber auch,
ne? Ja, genau, er zögert. Aber warum lügt er sie an?
Weil sie ihn verlässt, wenn er die Wahrheit sagt?
Oder zum Schutz, also vermeintlichen Schutz von Kay? Also vielleicht will Michael Kay schützen. Aber ja, was? Das könnte sein.
Und wovor schützen?
Naja, angenommen, Michael wird doch noch mal polizeilich oder juristisch belangt.
Dann kann Kay als dann Ehefrau die Aussage verweigern.
Gut, könnte sie, ja, aber vielleicht möchte, ja, das stimmt schon, aber vielleicht möchte Michael Kay auch so ein bisschen emotional entlasten, dass sie dass sie sozusagen weiß, okay, das passierte für sie auch hinter verschlossenen Türen, was wir jetzt auch sehen.
Das vielleicht,
die Tür wird eher, ja nochmal geschlossen.
Sehen wir ja nochmal den Handkuss.
Ja, und damit, das ist eigentlich ja jetzt, yeah. Und er wurde jetzt auch als Don Corleone bezeichnet, genau, angesprochen, ne?
Finde ich aber, das ist auch ein starkes Schlussbild, ne? Wie er,
ja, doch.
Und sie weiß doch jetzt, dass er sie angelogen hat. Das ist es ja, sie ja, weiß es.
Sie weiß es. Und sie kann jetzt im Prinzip entscheiden,
wie jetzt diese Tür geschlossen wird und Michael
ja, der Pate ist. Ihn, ja, möchte ich ihn einfach hinter der Tür lassen? Starkes Ende, ja. Der Abspann läuft.
Starkes Ende von einem starken Film, würde ich sagen.
Ja, aber man muss auch sagen, das würde ich am Schluss nochmal sagen, es ist, man muss sich schon sehr aktiv darauf einlassen, um diesen Film, um diesem Film seine Wirkung zu geben.
Interessant, Clemenza kommt vor Robert Duvall, also vor Tom Hagen wird er genannt
als ja, Figur. Ja, stimmt, ja. Wunderbar, ja. Markus, ich würde vorschlagen, also dadurch, dass wir ja wirklich jetzt einen sehr langen Film geguckt haben, noch kurz unsere Schlussworte und dann kommen wir auch schnell zum Ende, ne?
Ja, also, ich habe es eigentlich schon gesagt, großartiges Ende zu einem großartigen Film. Ich würde auch weiterhin sagen, es ist einer der besten Filme, die es bisher gab. Und vielleicht um nochmal mit den Worten von Stanley Kubrick zu schließen. Das ist einer der besten Casts aller Zeiten und vielleicht auch einer der besten Filme aller Zeiten und vielleicht auch der beste Film, der je gedreht wurde. Würde ich jetzt nicht ganz hundertprozentig unterschreiben, aber,
ja, aber
einer ist der
deine auf jeden Richtung, Fall. Würdest du sagen?
Ich, also All-Time Top 10 ist er auf jeden Fall, wenn nicht gar Top 5.
Okay, das ist stark. Da würde ich sagen, da würde ich mich jetzt nicht anschließen. Ich würde auch sagen, natürlich ist es ein starker Film und ich finde es gut, den mal so ausführlich auch besprochen zu haben. Also mit den geschichtlichen Hintergründen ist das natürlich noch mal ein bisschen mehr zu verstehen, warum das ein starker Film ist. Aber ich persönlich würde jetzt ihn nicht so weit oben einsetzen, auch wenn ich natürlich sage, es ist kein schlechter Film.
Top 100 immerhin noch, oder?
Oh, das ist schwierig. Bei der Top 100 bin ich mir nicht sicher, ne? Aber ich kann jetzt nicht so sicher sagen, er ist in der Top 10. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Da ist er bei mir jetzt nicht unbedingt, was ihn jetzt aber nicht zu einem schlechten Film macht.
Okay, gut, dann würde ich sagen, war es das. Wir werden bestimmt auch mal irgendwann den zweiten Teil besprechen.
Ja, auf jeden Fall, das gerne. Und nochmal ganz kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unser Projekt mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Der Link dazu auf iwenttofilms.de.
Ja, dann heißt von mir viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Genau, das war Der Pate von Francis Coppola bei I Went to Films aus dem Jahr 1972. 72, genau. Und wir haben die Blu-ray geguckt, vielleicht nochmal ganz zum Schluss.
Die DVD haben wir geguckt.
Genau, die DVD. Ich bin auch schon etwas müde. Wir bedanken uns für das Zuhören und das Mitschauen und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.
Bis dahin.
Tschüss. I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.